Ja, Halli, hallo und Hallöchen zu Behind the Story. Auch heute wieder mit einer tollen Heldenreise. Verrückt schon, Ausgabe Nummer 47. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist. Du weißt ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir gerne ein Like hier oder einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Ganz egal, was du tust, ich freue mich wahnsinnig. Aber du weißt auch, wenn du hier öfter zuhörst, es reicht mir auch, wenn du einfach nur dabei bist. Das ist auch super schön. Vielen Dank dafür. Heute können wir uns auf ein richtig spannendes Gespräch freuen. Denn heute sitzt eine Frau bei mir am digitalen Lagerfeuer, die seit vielen Jahren mit Menschen arbeitet und trotzdem nicht gleich mit Coaching begonnen hat. Patricia Vogtländer kommt aus Werbung, Marketing und digitalem Business. Sie hat Teams und Abteilungen geführt, war beruflich in Hamburg, in München und in Berlin tätig und sucht immer so nach der Antwort auf eine sehr praktische Führungsfrage: Wie kann man gelassen bleiben, Konflikte wirklich lösen und gleichzeitig trotzdem klare Ergebnisse sichern? Also das wird alleine schon mal spannend. Aus ihrer Vita habe ich gelesen, irgendwann kam in ihrem Leben mal ein Freitagabend, an dem sie ein Training gemacht hat oder an dem sie teilgenommen hat. Das war 17 Uhr und zwei Stunden später wusste sie, das, was dieser Trainer dort macht, genau das will ich auch tun. Aus der Führungskraft wurde also folgerichtig ein Coach, eine Trainerin, eine Ausbilderin, eine Unternehmerin und eine Podcast-Kollegin. Heute steht sie mit dem Unternehmen Grüne Wiese für persönliche Entwicklung, Beziehung, Kommunikation und reife Organisation. Mich interessiert natürlich, wie immer, ihr wisst das ja, ihr Lieben da draußen, so der Weg dazwischen. Woher kommt diese Neugier auf Menschen? Was hat Marketing für sie für eine Bedeutung? Welche eigenen Muster musste sie vielleicht im Laufe ihrer persönlichen Heldenreise verändern? Und was ist eigentlich eine grüne Begegnung, wenn es nicht nur harmonisch, sondern am Ende auch manchmal ein bisschen konfrontativ sein darf? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hätte noch viel mehr Anmoderation machen können. Ich habe es aber so kurz wie möglich gemacht, denn ich freue mich, Sie jetzt begrüßen zu können am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen, liebe Patricia Vogtländer.
Danke dir. Herzlich willkommen ist ja also wirklich, ich bin so begeistert, dass du mich eingeladen hast, Wolfgang. Und so ein Willkommen habe ich, glaube ich, selten erlebt. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf und wir eine grüne Begegnung zusammen machen, auch wenn ich noch nicht geoutet habe, was das ist.
Ja, cool. Ich freue mich auch. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was eine grüne Begegnung ist, obwohl ich sehr, sehr viel von dir eingelesen habe. Schauen wir mal, was wir rausarbeiten.
Yes.
Liebe Patricia, wo erreiche ich dich? Wie geht's dir? Alles okay?
Ja, also du erreichst mich in meinem Büro bei schönem Sonnenschein, was ich hier durchs Fenster sehe, an einem freien Tag. Also ich hatte jetzt am Wochenende gerade ein Seminar und jetzt ist so ein freier Tag und das passt eigentlich ideal da rein, dass wir heute dieses Gespräch haben.
Und umso gut mehr geht's mir. Schätze ich es.
Ja. Gut geht es mir auch, obwohl ich gerade eine OP hinter mir habe, aber ich finde den Heilungsverlauf zufriedenstellend. Insofern geht es mir gut.
Okay, ja, das weiß ich ja. Wir haben ja deswegen auch ein bisschen geschoben. Wir hatten zwei, drei Anläufe, aber ich freue mich mega, dass du dir auch noch an deinem freien Tag die Zeit nimmst. Vielen Dank schon mal dafür.
Gerne.
Liebe Patricia, wir starten ja in diesem Podcast sehr häufig mit der gewohnten Welt des Mangels. Und das kommt daher, weil ich diesen Podcast ja so ein bisschen aufbaue wie die Heldenreise nach Joseph Campbell, also dieses Storytelling-Muster, nachdem so die berühmtesten Mythen, Sagen, Geschichten, Märchen, Blockbuster, alles Mögliche eigentlich so ein bisschen zu sortieren ist. Das kann man da drüber stülpen. Und deswegen versuche ich das immer mit dem Leben meiner Gäste und Gästinnen. Und deswegen würde ich das auch gerne bei dir als erstes mal fragen. Wie war denn dein Auenland so? Heißt, wo bist du groß geworden? Wie war die familiäre Situation? Magst du mal erzählen, wo du so herkommst?
Ja, gerne. Also ich komme aus dem schönen Weiterstadt, was die meisten Leute nur daher kennen. Das ist jetzt ein bisschen ein krasser Einstieg, dass mal ein Gefängnis explodiert ist hier in den 90ern. Das war, der letzte RAF-Anschlag, den es gab. Daher kennen das einige und einige kennen das, weil wir hier mal eine BMX-Weltmeisterschaft hatten. Ansonsten sind wir so ein 20.000-Seelendorf. Das liegt bei Frankfurt, da komme ich her, da bin ich tatsächlich geboren. Und da bin ich auch wieder hin zurückgekehrt, nachdem ich dann so ein paar Außenstationen hatte zwischendurch. Genau, das ist erstmal, wo ich herkomme und meine familiäre Situation. Also ich würde das so zusammenfassen, dass ich wirklich eine sehr geborgene Kindheit hatte und Jugend. Und was vielleicht so ein bisschen spezieller war, dass ich halb italienisch und halb deutsch bin. Und das finde ich immer deswegen erwähnenswert, weil ich glaube, das war so eine erste kleine, ja, wie soll ich sagen, Verunsicherung, die ich als Kind erlebt habe. Nicht an sich, weil ich zwei Kulturen kenne, aber weil ich häufig auch das Gefühl hatte von, ich gehöre, wenn ich in der einen, mich in der einen Kultur bewege, bin ich so ein bisschen anders. Und wenn ich mich in der anderen Kultur bewege, bin ich auch so ein bisschen anders. Also in Deutschland habe ich mich auch immer so ein bisschen anders gefühlt als alle in der Klasse, die so, ich sag das mal so, ne, deutsch-deutsch waren. Und ich hatte halt irgendwie Spaghetti mit im Gepäck und leckeren Käse und zu Hause auch ein bisschen eine andere Kultur, als wenn ich bei Freunden war. Und dann habe ich schon immer auch diesen Gedanken manchmal gehabt von, ich bin irgendwie anders oder nicht so ganz, ganz zugehörig. Nicht, dass es wirklich ein dramatisches Problem war, aber ich habe später festgestellt, dass sich dieser Gedanke auch ein bisschen wie ein roter Faden durchgezogen hat in meinem Leben. Aber da kann ich später auch mal was zu sagen. Wenn wir in Italien im Urlaub waren, da dachte ich auch immer so, weil ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, da dachte ich dann auch oft, ja, irgendwie bin ich aber halt auch nicht ganz Italienerin, wenn ich hier bin, weil ich kann die Sprache nicht wirklich. Und ich war, dort war ich halt die Deutsche, la Tedesca. Und hier war ich halt auch so ein bisschen eine halbe Spaghettifresserin, ne?
Okay. Haben deine Eltern das gar nicht thematisiert oder hast du das, wie hast du das verarbeitet?
Ja, ich habe das erstmal, weil sie es nicht thematisiert haben, habe ich das erstmal gar nicht als Problem wahrgenommen. Und ich würde auch sagen, dass es damals manchmal dieses Gefühl gab von, ich bin nicht ganz zugehörig. Das habe ich später erst mit, also habe ich später erst erkannt. Und weil meine Eltern sind damit total natürlich umgegangen. Also die haben einfach die Spaghetti Bolognese neben den Kartoffelsalat gestellt. Und für die, ich fand, die waren der Inbegriff des Integrierens. Also die haben einfach alles zusammengeschmissen. Auch meine deutsche Familie hier, die fanden einfach meinen italienischen Papa toll. Und die haben dann manchmal auch so italienische Floskeln benutzt. Und bei den Italienern war es genauso, wenn wir dahin gefahren sind. Die waren auch neugierig auf das deutsche Bier. Wir haben immer Würstchen mitgebracht. Also da war einfach so ein... Und meine Mutter hat es, glaube ich, wirklich, also die, ich würde ja immer sagen, so die Frauen schaffen ja immer so ein bisschen so einen Rahmen in der Familie, ne? Das ist ja so das, was den Frauen so innewohnt. Und meine Mutter hat eher so eine Sphäre drum gelegt von, wir sind bereichert, weil bei uns noch, also noch was Zusätzliches stattfindet. Also wir haben irgendwie mehrere Blickwinkel auf alles. Und deswegen habe ich das als Kind, glaube ich, also hätte man mich gefragt, hätte ich gar nicht gesagt, ich habe hier ein Problem. Ich habe nur später im Laufe meiner Coaching-Seminare und meine Selbsterkenntnisprozesse habe ich irgendwann festgestellt, dass es auch, also dass es in meinem Leben so einen roten Faden gibt von, ich bin nicht so ganz zugehörig, ich gehöre nicht so ganz dazu, ich bin immer ein bisschen anders. Später habe ich entlarvt, dass das nur eine Idee ist, die ich über mich habe, aber der bin ich halt auch oft gefolgt und das hat mich manchmal auch so ein bisschen getrennt von Erfahrungen. Also und deswegen finde ich das so erwähnenswert, weil ich jetzt immer so an die Zuhörer denke und denke, na, vielleicht hört jemand zu und denkt gerade, ah, ich kenne das irgendwie auch so ein bisschen. Also man ist so mit einem Fuß drin und mit einem Fuß draußen. Und dann fängst du natürlich auch gerne mal an, dich in Frage zu stellen. Also bin ich in Ordnung, so wie ich bin? Oder bin ich vielleicht eigentlich weniger wert? Kann ich weniger als die anderen? Und den Gedanken, der hat sich eben eingeschlichen. Und der sollte übrigens dann später, nach dem 17-Uhr-Event in diesem ersten Training und als ich mich dann da auf den Weg gemacht habe zur Trainerin, sollte das zu einem der Erkenntnis- und Untersuchungsschwerpunkte werden in meiner Arbeit. Also was schlussfolgern Menschen eigentlich in jungem Alter über sich, sind sich darüber gar nicht bewusst. Und welche Effekte hat das auf sie? Also irgendwann schlussfolgert man vielleicht, wenn man schlechte Noten schreibt, also nicht so gute Noten schreibt, man ist nicht gut genug oder weil man nicht so viel Aufmerksamkeit von irgendwem an irgendeiner Stelle kriegt, man ist es nicht wert oder man ist nicht erwünscht. Und wie stark so eine Schlussfolgerung über einen irgendwann zu so einer Art Identität werden kann und wie sehr man dann sein ganzes Leben danach ausrichtet, obwohl das eigentlich Quatsch ist. Also weil faktisch war ich überall integriert und ich war auch, ich war es auch wert und ich war auch willkommen überall. Aber dieser kleine Gedanke, der hat sich halt eingeschlichen und dann wie so ein kleiner roter Faden über meine Vita gelegt, bis ich dann irgendwann im Coaching-Business gelandet bin.
Haben deine Eltern dir, also erstens, erste Frage noch davor, hattest du Geschwister oder hast du Geschwister?
Ja, Bruder.
Älter oder jünger?
Der ist jünger. Ich bin die Jüngere, also der ist älter.
Ja. Also er ist älter,
Fünf Jahre älter.
Ja. Also ein Mädel und ein Junge sozusagen.
Yes.
Okay. Haben deine Eltern dir so in der Retroperspektive das Gefühl gegeben, du bist absolut richtig, du bist komplett gut angekommen? Oder hast du da auch das Gefühl, ich bin nicht italienisch oder nicht deutsch genug, um dem einen oder der anderen zu genügen? Nee, also es war mehr so ein externes Problem.
Ja,
außen.
Das war ein rein willkürlich geschlussfolgertes von mir. Also und ich glaube, das ist ja eigentlich, immer so, ne? Also dass man, es ist ja auch nur ein singuläres Ereignis. Also sowas wie jemand sagt vielleicht mal zu einem, hey, weiß nicht, du kommst nach Hause und hast irgendwas Tolles gemacht als Kind und deine Mutter sagt zu dir, ja, bring schon mal Müll raus oder so. Und das heißt ja nicht, dass die dich irgendwie doof findet. Die liebt dich ja und die hat nur ihren eigenen. Aber du schlussfolgerst dann in dem Moment, hä? Also wieso ist die jetzt nicht aufmerksam? Vielleicht, weil ich nicht gut genug bin oder weil ich ihr nicht so wichtig bin. Also meine Eltern waren mit mir immer in voller Aufmerksamkeit, in totaler Wertschätzung. Die haben in mir auch nie irgendwas, sage ich mal, durch ihr Verhalten, da war kein Anknüpfungspunkt, wo man heute sagen könnte, wieso hast du dir denn so einen Gedanken da reingeladen, wie du warst nicht ganz wert oder du hast nicht ganz dazugehört. Weil die waren einfach toll. Also mein Vater hat das Italienische in mir geliebt. Der hat das auch immer so ein bisschen gehypt, weil ich einfach dunkle Haare hatte und so sehr aussehe wie er. Der fand mich aber auch toll, wenn ich schlaues deutsches Zeug gemacht habe in der Sprache, wo er ja nicht so bewandert war. Und meine Mutter hat sowohl als auch, also ich habe, wir sagen immer, das, weil ich habe so ein bisschen dieses Lebendige vom Italienischen, aber ich habe auch so dieses Tugendhafte der Deutschen. Also ich bin halt so ein bisschen perfektionistisch und so. Und die hat beides, die fand beides toll. Also es gab keinen Anlass, es ist wirklich interessant.
Okay, schauen wir nochmal so auf deine Grundschulzeit. Das ist ja die Zeit, wo man sich zum ersten Mal aus diesem Familienkonstrukt so ein bisschen intensiver löst. Also erste neue Klassen, Gemeinschaften und so wirklich auch ein Lehrer als Autoritätsperson oder eine Lehrerin. Das ist ja schon für diese Kindheit sehr, sehr wichtig. Wie hast du dich selbst als Grundschülerin wahrgenommen? Wie würdest du dich beschreiben? Warst du eher introvertiert oder warst du eher extrovertiert? Warst du eine so Klassensprechertyp oder warst du froh, wenn du mir das wieder zu Hause warst in deiner kleinen deutsch-italienischen Idylle? Wie war das? Was hast du da für Erinnerungen?
Bei Spaghetti und Kartoffelsalat.
Genau.
Ich war befreit. Also das ist eigentlich der erste interessante Übergang in meinem Leben. Ich war maximal befreit, in die Schule zu dürfen, weil ich den Kindergarten totlangweilig fand. Ich fand Spielen irgendwie doof. Also ein ganz untypisches Kind. Ich wollte mein Hirn füttern. Also meine Mutter war auch teilweise einfach brutal. Ich sage das mal jetzt heute mit meinen Worten. Die war, glaube ich, manchmal brutal genervt, weil ich unfassbar viele Fragen hatte, die sie nicht beantworten konnte. So philosophisches Zeug. Also wieso sind wir hier? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wieso gibt es Männer und Frauen? Wieso entstehen Kinder so, wie die entstehen? Also ich wollte einfach wissen, wieso das alles so aufgestellt ist. Und dann hatte ich eine wahnsinnig liebevolle, wirklich ermächtigende Lehrerin. Die war toll. Und ich dachte, ich bin im Himmel gelandet. Also hier darf ich den ganzen Tag lesen und schreiben und rechnen und Sachen rausfinden.
Wie süß.
Ja, ich war einfach total im Glück.
Und wie ist dein Bruder vom Typ? Ist der ähnlich wie du oder ist das ein ganz anderer Mensch?
Ich würde sagen, der ist anders. Der ist ruhiger als ich. Also weil ich schon auch lebendig sein kann und viel sprechen kann und so. Und der war eher ruhiger und ich würde auch sagen introvertierter. Und ich habe ihn nie persönlich gefragt, aber meine Einschätzung ist, ich glaube, der war nicht so furchtbar gerne in der Schule wegen des Lernens. Der war, glaube ich, eher in der Schule wegen der Freunde. Ich fand natürlich auch die Menschen dort toll, ne? Aber also, dass da andere Kinder waren, aber ich fand primär super, dass man sein Gehirn benutzen durfte.
Ich stelle mal eine Frage, die kommt eigentlich später, dafür bin ich berühmt-berüchtigt, aber die passt mir jetzt ganz gut in eine Folgerung, die ich gleich loswerden möchte hier, aus dem, was ich bisher gehört habe. Ich habe gelesen, irgendwo in dem vielen Material über dich, dass dein erster Berufswunsch Hebamme war, stimmt das?
Ja, ganz, 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 als ich ganz klein war, ja. Später war es Carla Kolumna, da wollte ich dann Reporterin werden und Journalistin. Und dann war es irgendwann Psychologin, aber ganz zu Beginn war es Hebamme. Ich fand einfach Babys toll. Ja. Ich hatte auch 100 Puppen. Ich habe die versorgt, als wären es wirklich meine Kinder und
Okay, also ich gebe nämlich jetzt schon mal so ein Fazit, was ich finde es immer so faszinierend, wenn man aus der Vita der Menschen im Prinzip ihre spätere Profession ableiten kann. Das muss auch nicht immer stimmen. Und manchmal liegt es zu plakativ auf dem Tisch. Aber in dem Fall, jetzt habe ich bei dir hier stehen, neugieriges Kind, viele Fragen, teilweise die Mutter sogar genervt, eine hohe Empathie für sich selbst, also eine hohe Selbstreflexion, aber auch eine hohe Empathie wahrscheinlich für andere. Und so den Wunsch, Menschen auf den Weg zu bringen, sag ich mal.
Ja.
Ne? Und wenn ich da unten drunter einen Beruf schreiben müsste, jetzt, ich glaube, wenn du 100 Leute fragst, dann würden die sagen, ja, so Lehrer, Coach, sowas in der Art,
Ja,
ne? Ja.
ja.
Also ich glaube, da sind schon Grundeigenschaften von dir zu erkennen, die am
Ja.
Ende dann dahin geführt haben zu dem, was du heute machst. Ne?
Ja, absolut.
Schön, total
Ja.
schön. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen weitergehen. Grundschule in Weiterstadt,
Yep.
20.000 Einwohner heißt für mich wahrscheinlich, du hattest alles so in deiner Hut.
Ja, super, zu
Ja.
Fuß, mit Roller, Fahrrad, Rollschuhen, was man so gemacht hat in den 80ern, ne? Bis
Ja.
die Straßenlaternen
Okay.
ausgingen, draußen
Ja, genau. Du kommst nach Hause, wenn das Licht ausgeht.
rumgelungert. Genau.
Sätze, die Kinder heute nicht mehr so kennen, ja. Die kommen nach Hause, wenn der Akku leer ist. Wenn sie überhaupt draußen sind. Okay, Spaß. Jetzt bist du Grundschule vorbei, relativ unspektakulär oder gab es irgendwas von irgendeinem Moment, von dem du sagst, der hat mich irgendwie stark geprägt? Das waren Menschen, Lehrer oder jetzt von der Lehrerin abgesehen, die dich so du selbst hat sein lassen, so hatte ich das Gefühl, ja.
Ja, die war wirklich mein Licht. Das war wirklich so ein Leuchtturm für mich. Und sonst würde ich sagen, bin ich da einfach so ganz geborgen, behütet durchgesurft. Da gab es kein Highlight, Lowlight. Ich hatte auch keine Breaks, dass ich irgendwie sagte, ich war verzweifelt über überhaupt nicht. Das war einfach so richtig mein cozy Space, diese Grundschule.
Dann ging es ja irgendwann weiter, weiterführende Schule.
Genau,
War das dann
Gymnasium.
im gleichen Bereich oder war das eine andere Schule?
Es war auch im Dorf, es war dann eine Gesamtschule mit gymnasialem Zweig, genau. Ja, genau, da habe ich dann den Übergang gemacht und da fand ich plötzlich, glaube ich, manchmal die Größe der Schule ein bisschen überwältigend. Also da habe ich schon gemerkt, das ist jetzt so dieses Geborgene, was in der Grundschule ist, ist dann nicht mehr da. Und da würde ich sagen, gab es so eine kurze Phase von, ich will noch nicht, dass das vorbei ist. Und dann, ich glaube, das ist aber bei vielen Mädchen so, dann so mit 12 dachte ich, jetzt will ich eigentlich am liebsten übermorgen 30 sein. Also es war so ein ganz interessanter Moment. Also weil ich dann irgendwie dachte, ich will eine bestimmte Form von Reife haben und ich will auch Freiraum haben. Und was ich, glaube ich, relativ früh entwickelt habe dann, also da war ich dann auch Klassensprecherin und dann sollte ich irgendwie auch Klicken-Chefin sein und so. Irgendwie war da schon so dieses Thema Führung war irgendwie da. Also ich glaube gar nicht, weil ich jetzt so eine, weil ich das dringend haben wollte, aber irgendwie waren die Menschen schnell auf mich ausgerichtet. Und das hat mich, manchmal hat mich es auch überfordert, aber irgendwie habe ich dann gedacht, naja gut, wenn die irgendwie eine Frage an mich haben und ich habe eine Antwort dabei, dann let's go, ne, so. Ja.
Wie war das mit diesem, ich bin nicht so ganz vollkommen als Deutsche und oder Italienerin, war das immer noch da, das Gefühl?
Ja, also wie gesagt, das war dann gar nicht mehr bezogen auf die Herkunft, sondern es war so ein roter Faden. Also ich bin so eine Mischung aus, ich bin nicht ganz zugehörig, weil ich es möglicherweise nicht ganz wert bin, das eine oder das andere zu sein. Also was sich irgendwann so rauskristallisiert hat, war so eine Wertfrage. Wie gesagt, im Außen gab es dazu keinen Anlass. Das ist einfach ein Konstrukt in meinem Kopf gewesen. Und das habe ich später irgendwann entlarvt, dass das nicht stimmt, aber dass ich wirklich eine ganze Weile diesen Gedanken hatte, also für nicht, also Jahrzehnte letztlich, ne? Also
Wie fast jede Bewertung, die wir vornehmen, die findet fast
ja.
immer nur im Kopf statt. Ja,
Die ist
also in der
einfach,
Regel.
es ist willkürlich konstruiert gewesen. Und ich habe mir natürlich dann auch Belege dafür irgendwann mal wieder reingeholt, ne? Mit irgendwie nicht so, ich bin halt auch nicht so hübsch wie meine Freundin oder so, was Mädchen auch so haben, ne? Ja, weil ich es halt auch nicht so ganz wert bin. Na, also ich habe mir einfach so ein peu an peu habe ich mir das dann so reingeladen ins System.
Hattest du da jemanden, mit dem du drüber gesprochen hast, oder hast du das mit
Nee.
dir selbst
Ich
ausgemacht?
glaube, das war eigentlich ehrlich gesagt auch so meine, ja, ich würde fast sagen, meine Trauer, angefangen so mit 12, 13, bis ich in besagtem Seminar saß, hatte ich immer so eine stille Sehnsucht nach Gleichgesinnten im Kopf. Also wo treffe ich jetzt die Menschen, die auch Bock haben, übers Leben nachzudenken, die gerne philosophieren und wo treffe ich auch welche, die älter sind als ich und die mir diese Antworten geben können? Also ich hätte mich wahrscheinlich gefreut, mit 15 Nietzsche kennenzulernen. Also, weil dem hätte ich halt diesen ganzen Kram oder irgendeinen buddhistischen Guru oder so. Also eigentlich völlig Wumpe. Da habe ich dann später auch gesucht. Also ich habe dann in der östlichen Philosophie gesucht, ich habe in der Philosophie gesucht, ne? Also so in der Psychologie, weil ich einfach immer Antworten haben wollte, wie das hier alles aufgestellt ist, warum das hier alles so ist, was das alles soll und wie das geht. Ja, und da muss ich sagen, da war kein Lehrer, auch kein, also die Eltern waren da auch nicht meine Ansprechpartner, weil die nicht so drauf sind, ne? Also, und da war auch kein Freund bei den Eltern oder so. Da gab es erstmal keinen Bezugspunkt. Und das fand ich schade. Ich glaube, da war ich auch so ein bisschen lost in der Jugend. Ja.
Und sehr schade finde ich, das ist ja, wir reden ja jetzt so über die mittleren 90er, würde ich sagen, ne? So zeitlich.
Ja, genau.
Aber ist ja auch egal, weil es hat sich auch heute nichts geändert. Also auch Kinder, die heute ja, die haben ja heute noch ganz andere Bewertungsmaßstäbe und viel mehr Vergleichsmöglichkeiten und tun das ja auch. Und dass es bis heute da im System eigentlich auch keinen Wechsel gegeben hat. Also ich finde auch, dass in der Schule unbedingt solche Selbstwertkurse oder Kurse auch über intrinsische Motivation und überhaupt generell über Motivation und über Menschen so, das müsste irgendwie viel stärker sein. Und das ist eigentlich noch wie in unserer, ich bin ja viel älter wie du, aber wie in früheren Zeiten ist es immer noch heute so. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Weil wir ja insgesamt im Mindset als Menschheit, ich so gefühlt auch jetzt in unserem Kulturkreis viel weiter sind. Ja. Ich war jetzt am Wochenende wieder nochmal zum dritten Mal bei Tony Robbins und das ist natürlich nochmal eine extreme Nummer dann in die Richtung. Aber trotzdem, es ist ja einfach so, dass sehr viele Bewertungen einfach immer wieder in dir selbst entstehen. Und da bist du ja das beste Beispiel dafür. Dass man eigentlich aber auch mit Unterhaltung, mit Gleichgesinnten, mit Austausch da auch sehr viel Selbstzweifel auch wegnehmen kann und entfernen
kann,
für die es auch gar keinen Grund gibt. Ne? Also von daher, okay. Lass uns mal ein Stück weitergehen. Du bist jetzt so in welcher Klasse? Also was hast du denn gemacht? Gymnasialzweig, Realschule?
Genau,
oder?
Dann habe ich Gymi gemacht, ab der fünften.
Gymi, genau, haben wir
Gymi,
auch gesagt.
Gymi. Bis zur zehnten, dann habe ich die Schule nochmal gewechselt, dann in die nächstgrößere Stadt, Darmstadt, das war dann eine richtige Stadt. Und da habe ich dann Abitur gemacht, genau.
Okay, gibt es da noch irgendwas? Also in der Zeit frage ich eigentlich immer gern eine Sache ab und zwar kommen Menschen damit in dieser Lebensphase mit zwei wichtigen Dingen in Berührung. Zum ersten Mal werden Jungs und oder Mädchen oder was auch immer, also sagen wir, irgendwelche anderen Menschen werden plötzlich sexuell interessant. Das ist meistens einhergehend mit der Zeit, in der die Eltern dann auch komisch werden, irgendwie so, mit denen man sich mit denen nicht mehr so gut versteht.
Richtig.
Das ist der eine Block, vielleicht magst du dazu was sagen. Und zum zweiten ist es oft auch der Zeitpunkt oder die Zeitspanne, in der man zum ersten Mal mit Geld und mit dem Bezug, Konsum, Geld, also ich gehe jetzt keine Ahnung, Zeitung austragen, Hunde ausführen, Autos waschen, Rasen mähen und ich kriege Geld dafür und ich kann mir dafür was kaufen. Wie war das bei dir so?
Also mit Jungs, das fand ich natürlich toll, ne? Die fand ich auch spannend, aber wegen meiner dusseligen Schlussfolgerung über mich habe ich mich einfach gepflegt zurückgehalten, weil ich irgendwie fand, ich laufe am Ende der Skala und besser, ich lehne mich hier nicht so weit aus dem Fenster. Und zum Totlachen ist, dass ich im Laufe meines Lebens über Klassentreffen, alte Leute wieder treffen, dann ganz viele Geschichten erfahren habe von Jungs, die unsterblich in mich verliebt waren, was ich aber nicht mitgekriegt habe. Also da merkt man, wie sehr man die Schlussfolgerung von ich bin es nicht wert, ich gehöre ja auch nicht ganz dazu, wie sehr man die wie ein Abstandshalter um sich legen kann und nichts mehr mitkriegt. Also wie sehr alles durch diesen Filter läuft. Weil ich habe wirklich, also selbst, du kennst ja wahrscheinlich auch noch dieses, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht und so, ne? Und wenn ich dann diese Zettel gekriegt habe, ich halt sofort gedacht, nein, weil das ist bestimmt eine Verarschung. Also wenn ich jetzt Ja ankreuze, danach lacht die ganz Klasse. Also weil ich bin ja gar nicht, also das ist ja der schönste Junge in der Klasse, der will doch nicht mit mir zusammen sein. Also wie sehr ich mich wirklich entwertet habe in dieser Idee über mich und dadurch halt Möglichkeiten auch nicht genutzt habe. Erstmal hatten wir alle, ich hatte halt Liebeskummer, ich habe mich wieder rausgezogen. Also das war natürlich dieses Ganze, dann so ein bisschen anhimmeln und Bands anhimmeln und so ein bisschen Knutscherei und Zeug machen und so. Da würde ich aber sagen, da war auch nichts dabei, was mich irgendwie jetzt total aus der Bahn geworfen hat. Das war diese klassische Spielerei. Und bei Geld, das finde ich eigentlich total spannend, das habe ich dann später auch rausgefunden, wie sehr ich in einem sehr jungen Alter angefangen habe zu arbeiten, wirklich aus Unabhängigkeitsgründen. Also ich habe mit 10 angefangen zu jobben. Also es ist so lustig, dass du Zeitung austragen genannt hast, das war mein erster Job. Den fand ich einfach grauenhaft, weil da keine Menschen drin vorkommen. Also ich habe gedacht, Ich habe wirklich nach einer Stunde als 10-Jährige gedacht, ich bin depressiv. Das wäre natürlich nicht mein Begriff gewesen. Aber dieses alleine mit dem Fahrrad vor mich hinfahren, ohne jegliche menschliche Interaktion, war eine einzige Isolationshaft für mich. Den Job war ich relativ schnell wieder. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Also Nachhilfe, Babysitten, mit Übernachtung und allem, weil das waren ja wieder Kinder, um die ich mich kümmern konnte. Und dann habe ich im Salon Haare gewaschen und dann war ich ja im Sport unterwegs, also war ja in so einer Aerobic-Gruppe und im Fitnessstudio und so. Und da habe ich dann nach einem Jahr einen Trainerposten gekriegt und habe dann so Fortbildung gemacht. Und da habe ich dann richtig, weil du gerade sagtest, Geld, da habe ich einfach richtig Asche gemacht. Das fand ich so cool. Mit 15 dann einfach, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren ja noch Mark damals, aber das waren 40 bis 50 Mark die Stunde. Ja, und ich habe natürlich, war einfach total begeistert von diesem Sport. Und dann habe ich einfach 2 bis 3 Kurse am Tag unterrichtet, ne? Und dann kann man sich ja mal hochrechnen, was da für eine Kohle rumkam. Und das fand ich einfach toll. Also dieses, ich verdiene mein eigenes Geld. Und ich würde sagen, das war cool für meine Selbstständigkeit. Also, dass ich mich dadurch ja auch so abgenabelt habe und auch so eine Erfahrung gemacht habe von Accomplishment. Also ich nehme mir was vor und ich traue mich das. Also die waren ja alle älter als ich. Also mich vor so eine Gruppe stellen mit 15 und dann waren da lauter Frauen und auch Männer übrigens im Aerobic-Kurs, was ich cool fand, die viel älter waren als ich. Und dann wie, na, war wieder Führung, die Führung im Raum zu haben. Also ich habe da gar nicht lange gezögert und habe irgendwie gedacht, ich mache das jetzt einfach. Also Risikofreude ist auch dann so ein roter Faden geworden. Ich glaube auch durch die Erfahrung im Sport, also dass ich gemerkt habe, es lohnt sich, was zu machen, wovor man kurz Muffensausen hat, aber zu merken, ich kriege das hin. Also dieses Accomplishment, das war der positive Teil, diese Selbstständigkeit und dieses Abnabeln. Aber da war auch so eine kleine Falle drin, die ich mir dann gepflanzt habe. Die habe ich auch später im Coaching erst aufgelöst. Ich habe dadurch so ein Muster entwickelt von, ich muss es auch alleine hinkriegen für mich. Also ich hatte ganz lange keine Vorstellung davon, dass man mir einfach Geld gibt. Also meine Eltern hatten auch nicht viel. Die haben mich auch finanziell nicht unterstützt, also nicht irgendwie Studium finanziert oder Wohnung oder irgendwas. Ich bin einfach mit 19 ausgezogen, war ab da auf mich selbst gestellt. Ich habe da auch gar keinen Vorwurf an sie, ne? Ich wusste einfach, die haben nicht viel, ich mache das selber. Aber ne, das ist immer, war so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits geil, ich kriege das für mich aufgestellt, ich kann es allein. Und die Rückseite der Medaille war, ich muss auch allein und besser, ich mache mich nicht abhängig von jemandem. Und da habe ich mir auch so ein bisschen ein Hamsterrad mit reingeladen. Also, dass ich ganz lange auch in Partnerschaften dann immer dachte, ich muss das getrennt halten und ich muss das immer alleine hinkriegen, bis dann irgendwann auch mein Partner zu mir, also dieses klassische Beispiel von, bei dir ist auch nicht so einfach, dich zum Essen einzuladen, ne? Und da habe ich, das war auch so ein Bereich, an dem ich dann später in der Coaching-Arbeit auch gedacht habe, ich muss mir das mal ganzheitlich angucken. Also, es ist ja toll, wenn ich selbstständig bin, aber wenn ich um jeden Preis unabhängig sein will, kann ich auch weniger in Austausch gehen, wenn es um Geld geht. Also ich kann weniger Dinge annehmen von anderen, weil ja immer die Angst drin steckt, ah, dann könnte ich meine Freiheit oder meine Unabhängigkeit verlieren.
Ja, und ich sag mal, sehr, sehr unabhängige Menschen wirken nach außen ja auch oft dann unnahbar.
Ja,
Also
genau.
du lässt ja Menschen dann auch nicht an dich ran, weil du eben nichts annehmen möchtest, weil du glaubst, du musst nichts annehmen, du darfst nichts annehmen. Und dann wirken die teilweise arrogant oder unnahbar, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Also
Ja,
im
und auch
Prinzip,
immer ja, und auch immer selbstsicher. Also ich habe dann so oft gehört, ja, du kriegst das doch eh alleine hin. Also bis ich dann irgendwann dachte, also wie muss ich eigentlich nach außen sein, dass jeder denkt, man muss mich auch alleine lassen, ne? Bis das, also das war auch so eine Reise von dieser Härte, also wie du sagst gerade, so eine Härte, die sich dann noch einschleichen kann, wieder in so eine Weichheit und in dieses, ich würde, also wenn ich in weibliche und männliche Seite denken würde, würde ich sagen, da war die männliche Seite so überproportional repräsentiert und diese weibliche Seite von auch empfangend sein und ne, das war irgendwie nicht so, ja, das musste ich dann später wieder lernen.
Ich habe zwei Fragen zu der Sequenz. Und zwar einmal deine Eltern, wir haben die ja jetzt schon so gestreift, so, und das ist ein sehr positives Bild. Wie haben die denn jetzt zum Beispiel mit deiner Trainertätigkeit mit 15, 16, wenn du dann irgendwie ein paar hundert Mark nach Hause geschleppt hast, du konntest dir dann ja auch Dinge leisten und so weiter. Ne? Wie haben die da, also meine Frage zielt eigentlich darauf ab, die müssten doch stolz dann gewesen sein. Haben sie dir
Ja.
das gegenüber geäußert?
Ja,
Ja, und
ja.
hat das trotzdem nicht dazu geführt, dass du diese eigene Stigmatisierung oder dieses eigene Bewerten dann reduziert hast?
Nee, weil das so sehr gewirkt hat, wie das, also ich habe ja wirklich gedacht, ich bin so. Ich habe eher gedacht, ich muss das auch selber verdienen, weil ich es gar nicht wert bin, dass ich das kriege. Also
Hm.
das war die,
Also
das
es war
war einfach
schon,
die, ja.
das war schon sehr tief drin, ne? Weil
Ja, ja,
ich
ja.
dachte dann noch an ein zweites Bild und sorry dafür, ich bin ja ein Mann und übrigens möchte ich da auch noch ganz kurz einen Einschub machen und nämlich mal, weil du gerade über Partnerschaft redest und geredet hast eben und über wie Männer sich dir genähert haben und ich möchte mit mir gehen, ja, nein, vielleicht möchte ich mal einen Shoutout an deinen Mann machen, der uns nämlich gerade eben die Session gerettet hat, ja,
Ja.
und ihr Lieben da draußen, da seht ihr mal, so läuft das mit einem in einer guten Beziehung.
Ja.
Die Patricia hatte irgendein Leitungsproblem mit der Leitung und dann hat sie mal kurz ihren Mann angerufen und der kam dann
Ja.
sehr schnell geeilt und hat das alles wieder gefixt. Also erstmal Grüße nochmal an ihn und vielen Dank
Ja,
dafür. So. Und
absolut.
die zweite Frage, das war jetzt nur eine kleine Seitennotiz, die zweite Frage zu diesem Komplex, also deine Eltern haben dich gelobt, haben gesagt, boah, Patricia, das machst du toll, guck mal, wie viel Geld du verdienst, so irgendwas in der Art. Trotzdem ist bei dir quasi dieses Bewertungsschema geblieben. Und jetzt stelle ich mir natürlich als Mann die junge Patricia vor, die noch jüngere als sie jetzt gerade bei mir sitzt. Und die macht einen Yogakurs oder einen Fitnesskurs als Trainerin und steht da vorne und hat dann diese Gruppe im Griff und gibt vor, wie geübt wird und macht die Schritte und alles. Das ist doch unfassbar sexy, um es mal so zu sagen, ja. Also
Ja.
das heißt, was ich sagen will, ist, da müssen doch sowohl Männlein wie Weiblein zu dir gekommen sein und gesagt haben, oh, Patricia, du machst das so toll. Ich krieg das
Ja.
nie so hin wie du. Wie muss ich denn die Übung machen? Du warst doch da der Chef im Ring,
Ja,
sozusagen.
absolut.
Auch das hat nicht dazu
Nein.
geführt, dass deine Bewertung anders war.
Nee, nee, weil, also ich habe, das ist total verrückt. Ich habe das natürlich kurz gefühlt, also so cool, die finden, mir war auch klar, die finden das gut, was ich mache. Und doch hatte ich irgendwie dieses grundlegende defizitäre Denken über mich. Also das war einfach als gefühlte Realität da. Und das ist auch so lustig, dass du das sagst, wenn die dann da vorne steht und dann, du hast ja auch in den 90ern hatte man auch knappe Hosen an und war bauchfrei
Genau,
unterwegs
und
und so,
bunte,
ne?
ja.
Ne? Also, und ich hatte tatsächlich in der Oberstufe es sogar geschafft, den Sportkurs, also den Sportunterricht leiten zu dürfen mit einem Fitnesskurs in der 13. Klasse, was mir natürlich 15 Punkte eigentlich war. Natürlich fanden die Jungs das toll. Ich habe das nicht geschnallt. Ich habe das wirklich nicht gecheckt. In diesem Selbstbild habe ich das einfach nicht mitgekriegt, ne? Also, ich
Aber
dachte ja,
das ist
die
schon,
kommen halt,
also
weil
muss ich
ich.
jetzt sagen, für diese aufgeweckte Person und für diese
Ja.
unfassbar positive und kluge und emotionale Person, die ich in der Zwischenzeit kennengelernt habe, ist das schon ein bisschen komisch, ja, muss
Ja,
ich
ich meine, jetzt,
sagen.
jetzt habe ich natürlich auch viel Arbeit geleistet, ne? Also,
Ja,
wenn
ja.
du wahrscheinlich mit 15 mit mir gesprochen hättest, hätte ich das wahrscheinlich
Ja,
ganz
ja,
anders
ja. Dann
dargestellt.
war eher
Ja, aber
spaßig.
das
Ja.
ist absolut, also, aber wie, ich erlebe das ja in meiner Arbeit. Also die Menschen denken das über sich und das sind ja häufig, also Menschen, die über sich denken, ich bin nicht kompetent genug, ne? Das sind meistens die mit den meisten Studiengängen, mit den besten Noten. Die stehen dann vor einem und sagen, ja, aber irgendwie denke ich halt auch, ich bin nicht gut genug, ich muss noch eine Schippe drauflegen. Und das sind Menschen, die haben erst ein Jurastudium, dann ein Medizinstudium gemacht, die haben mit Summa Cum Laude abgeschnitten. Und der, ja, aber wie kommst du denn auf? Ich hatte mal einen Teilnehmer in einem Dialog, der fand über sich, er ist zu klein. Das war ein großer Mann. Weil der aber eine Erfahrung als Kind gemacht hat, wo er klein war und der Vater die Mutter geschlagen hat. Und er hat geschlussfolgert, ich bin zu klein, ich kann nichts ausrichten dagegen. Und diesen Gedanken, den hat der sich ins Hirn gepflanzt und den hat der sich bestätigt sein Leben lang. Und dann steht da dieser 2-Meter-Schrank mit unfassbar vielen Muskeln und sagt, ja, aber irgendwie bin ich immer noch zu schwach, zu klein. Ne, also, und so war das bei mir. Also, das war meine gefühlte Realität. Die kommen alle in den Kurs, weil ich wahrscheinlich einen super Job mache als Aerobic-Trainerin oder als Fitnesstrainerin oder weil ich irgendwie also was ich nie in Frage gestellt habe, ich dachte immer, ich bin vertrauenswürdig, weil ich wirklich wusste, ich habe einfach eine derart integre Absicht mit Menschen. Ich will einfach, dass die tollen Sport erleben, aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass die mich irgendwie als Frau attraktiv finden. Also da fand ich dann immer irgendwie, ja, da bin ich einfach nicht wert. Also das passt nicht.
Ja,
Ist
krass.
interessant, ne? Ja, total
Ja,
hirnrissig, aber
lass uns
ja.
an der Stelle mal einen Break machen, weil wir machen immer, oder ich mache gerne so eine Schnellfragerunde, die einfach mal so ein bisschen den Leuten draußen, die dich ja in dem Fall genauso wenig kennen wie ich, denn wir kennen uns ja auch nicht. Häufig kenne ich die Gäste schon, die ich hier im Podcast habe. Ja, einfach mal so ein bisschen vorstellen, mal so ein bisschen klassifizieren. Sehr spannend bei dir als Deutsch-Italienerin. Die erste Frage: Kaffee oder Tee?
Kaffee, sempre Kaffee.
Sempre Kaffee. Da sind wir, das haben wir gleich. Meer oder Berg?
Muss ich mich entscheiden?
Nein, du musst dich nicht entscheiden.
Ich
Du kannst auch
brauche
sagen, beides.
beides. Ich bin wirklich, weil ich bin natürlich am Meer aufgewachsen in den Sommern und habe später die Berge entdeckt, als ich dann in München gelebt habe. Und ich mache immer eine Balance zwischen Sommerurlaub am Meer und Bergsteigen in den Bergen. Also ich würde beiden 100% geben wollen.
Okay, das darfst du. Welche App benutzt du am meisten?
Ja, man ahnt es schon, WhatsApp. Weil
Okay.
es ja die Verbindung zu Menschen ist, ne? Es ist die schnellste Möglichkeit. Und ich bin leider auch so ein schlimmer Sprachnachrichten-Junkie. Also ich habe einfach ganz viele Sprachnachrichten-Freunde.
Ja, du hast aber auch eine sehr, sehr schöne Stimme. Das darf ich dir gerne mal so
Danke.
rüberspielen. Du hast mir auch mehrere Voicemails geschickt und ich habe sie auch tatsächlich durchgehört und zwar auf 1,0, weil du einfach auch so eine angenehme Stimme hast. Ne? Und es
Ach,
waren ja auch sehr
danke.
viele, einige Minuten und ich habe es aber angehört. Ich glaube, Leute hören deine Voicemails, glaube ich,
Ah,
gerne.
danke.
Bist du ein Mensch, der eher plant oder der eher mal auch spontan ausprobiert?
Spontan ausprobieren.
Aha, okay. Ist das die italienische Seite in dir
Ja,
oder?
glaube ich. Und die Risikofreudige. Also dieses Reinspringen in Sachen und nicht ganz zu Ende durchdenken, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Ich habe eine grobe Vision, weil ich würde sagen, im Denkprofil bin ich visionär. Ich habe eine grobe Vision, wie etwas aussehen kann und dann springe ich rein und kreiere es auf dem Weg. Ja.
Und das klappt?
Ja. Ich habe auch einen hohen analytischen Anteil. Wenn was nicht klappt, dann setze ich mich hin und sage, was war los? Weil ich habe ja Weiterentwicklung als höchsten Wert. Ich will eine schnelle Erkenntnis, eine schnelle Korrektur und will das schnell anpassen können. Also, und das mache ich aber immer im Doing, also nie auf dem Papier, weil da gilt ja auch Paralyse durch Analyse, ne? Also, das ist mir dann zu, also das hält mich zu sehr von dem Hands-on ab und ich stehe auf Sachen umsetzen. Ich denke gerne, aber ich will, dass die in Anwendung kommen. Ja.
Ich sage immer, es haben sich auch schon Leute zu Tode geplant, ne? Also,
Ja, und ja. Also, das würde nie passieren. Zu Tode planen passiert bei mir nicht.
Was darf in eurem Kühlschrank, besonders aus deinem Blickwinkel, nicht fehlen?
Ja, Pecorino Sardo. Werden jetzt alle ein bisschen komisch finden. Es ist ja einfach ein sardischer Schafskäse. Also manchmal ist es auch ein Parmesan, wenn es gerade keinen guten Pecorino Sardo gibt, aber der, mit dem bin ich irgendwie sozialisiert. Den hat mein Vater gegessen und den muss man mögen. Der hat eher einen pikanten, strengeren Geschmack, aber ich finde, der ist exquisit und den liebe ich als Snack zwischendurch. Den würde ich der Schokolade immer, wie sagt man das,
Vorziehen.
vorziehen, genau. Ja.
Hast du eine bestimmte Musikrichtung, die du gerne hörst und wo du sagst, okay, das motiviert mich immer?
Meine Guilty Pleasure ist, ich bin ein Swiftie.
Ein
Also
Swiftie.
ich bin eine Swiftie. Ich höre Taylor Swift. Und die Musik ist für mich in jeder Lebenslage gut, weil die so ein breites Portfolio hat. Weil die was Nachdenkliches hat, weil die so poetisch schreibt und ich mag Sprache gern. Die hat einfach unfassbar gute rhetorische Wendungen. Die wird ja an einigen Unis, wird die ja auch als Kurs durchgenommen. Also ihre Texte werden studiert, weil die einfach wirklich gute Lyrics hat. Und sie hat ja auch zwischendurch mal so Songs, wo man so ein bisschen wippen kann, ne?
Also Grüße an meine beiden Töchter, 19 und 27, die sind beide Swifties, wobei die
Hey.
ältere deutlich mehr, ja, also und erklärt mir dann auch immer genau das, was du auch gerade erklärt hast. Man merkt da die Passion, die kommt da an bei der Crowd sozusagen.
Oh, und was sie auch macht, das muss ich noch ergänzen, das liebe ich auch, sie macht Walk the Talk. Also die ist wie jemand, der einfach alles, was er erlebt hat, nachverarbeitet, also fast schon therapeutisch. Und da klinke ich natürlich ein durch die Arbeit auch, ne? Weil man merkt, die denkt über ihr Leben nach und das mag ich. Also, ja.
Cool. Vervollständige doch bitte mal diesen Satz. Am glücklichsten bin ich, wenn ich.
Wähle glücklich zu sein.
Beste Antwort bisher in 47 Folgen. Ja. Grüße an meinen Freund Patrick Wenke, der heute in Düsseldorf ist, auf dem TED Talk, glaube ich, oder irgendwo, mir heute Morgen geschrieben hat, ob ich eine Karte habe und komme. Ich sage, nein, kann leider nicht. Der hat ein Buch geschrieben, da steht drauf, Glück ist deine Entscheidung.
Ja, genau. Ja.
Patrick ist der einzige Herpiologe in Deutschland,
Okay,
Glücksforscher.
geil. Herpiologe finde ich cool.
Richtig, richtig toller Typ und ja, passt
Ja,
ganz
den will
genau.
ich
Am glücklichsten bin ich,
kennenlernen,
wenn ich. Ja,
Weil ich das
Patrick
mega
Wenke,
finde.
guck mal bei Happyologe, ich werde euch connecten auf jeden Fall.
Gerne,
Ja,
gerne. Weil ich finde wirklich,
der
glücklich
war.
sein ist eine Wahl. Also,
Ja, genau.
so
Und
kannst du
Patrick
gar.
hat verschiedene Methoden entwickelt, wie du auch selbst dein eigenes Glück ein bisschen mehr förderst. Zum Beispiel, kleiner Tipp für dich, also für euch alle draußen natürlich, mach einmal im Monat ein Rendezvous mit dir selbst.
Ja, das machen
Hat nur
wir
drei
tatsächlich in
Regeln.
unserer Arbeit auch.
Ja, hat nur drei Regeln: kein Handy, kein Tier und keine andere Person.
Ja.
Nichts, was dich ablenkt, nur mit dir selbst. Ne?
Ja.
Also, er hat ein tolles Buch geschrieben, wie gesagt, das heißt
Cool.
Glück ist deine Entscheidung und ja, kann ich absolut empfehlen. Gut, zwei letzte Fragen. Gibt es irgendeine Gewohnheit, irgendwas am Tag, bei dem du sagst, wenn ich jetzt mal so drauf bin und es ist irgendwas bringt mich gerade auf die Palme, ja? Gibt es irgendwas, was dich sofort wieder erdet?
Meditieren. Also
Okay.
wirklich einfach sitzen.
Ich bewundere Menschen, die meditieren können. Ich kriege das irgendwie nicht hin, obwohl ich auch von mir behaupte, ich bin relativ empathisch, würde ich behaupten einfach. Ich hatte mal eine Moderatorin, ich bin ja auch als Speaker viel unterwegs, die hat zu mir gesagt, du bist der weiblichste Mann, den ich je auf der Bühne hatte. Ich war im ersten Moment war ich ein bisschen not amused, aber ich dachte, eigentlich war das ein Kompliment. Ja. Und
Ja.
ist so. Also wir haben auch lange gequatscht danach. Also ich bin zwar keine italienischen Vorfahren, aber ich glaube, wir zwei könnten mal einen Abend quatschen, einfach so.
Ja,
Ne?
gerne,
Das
gerne.
würde nicht langweilig werden. Ja, okay. Also, und letzte Frage, und die ist nochmal sehr spannend bei dir auch. Was hast du dir selbst zuletzt geschenkt?
Ja, meine OP, das klingt jetzt krass. Aber die habe ich mir gegönnt. Also ich kann das ja sagen, ich habe eine chronische Erkrankung, die heißt Lipödem. Die ist noch nicht so bekannt, ne? Also man hat die meist Frauen zugeschrieben, die sehr kräftig sind. Und ich bin keine kräftige Person. Also ich habe eine ganz, ganz normale Statur und habe das viele Jahre nicht mitbekommen. Und ich habe das in Stadium 2 und es wird erst ab Stadium 3 von der Kasse gezahlt, was ich natürlich jetzt auch zum
Und das
Anlass
auch erst
nehme.
seit einem Jahr. Ich kenne das Thema
Genau.
auch, ja.
Und das ist ein sehr hoher Betrag und da fand ich auch interessant, weil ich ja inzwischen eben keine Wertfrage mehr über mich habe, dass ich diesen sehr, sehr, sehr hohen Betrag, weil ich mich für einen sehr, sehr versierten Arzt entschieden habe. Ich dachte, ich bin 49, ich will, dass die OP wirklich gut läuft und dass es wirklich gut entfernt wird und ich keine bleibenden Schmerzen habe und dass es auch ästhetisch gut aussieht, was man jetzt mal einfach mal sagen muss, die Haut mit 49 ist anders als mit 15. Und da habe ich auch gedacht, bin ich mir wert, dass das wirklich gut gemacht wird und ne, nachhaltig ist. Und das finde ich ein sehr großes Geschenk, was ich mir da gemacht habe, weil ich da auch wieder dachte, wenn ich wieder die Beobachtung nehme, was ich aus unseren Kursen kenne mit Menschen, die eben diese Wertfrage haben, dass viele sagen würden, das ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Und wenn ich dann fragen würde, warum nicht, würden viele sagen, es ist übertrieben. Und dann sagst du, ja, es ist aber dein Körper. Und dann kommst du zu dem Schluss, dass viele sagen würden, das ist mir nicht wert. Und möglicherweise das gleiche Geld aber für ein Auto ausgeben würden. Ne? Also, also da habe ich wirklich jetzt einen hohen Betrag reingeschmissen und habe gedacht, gönne ich mir.
Da
Ja.
kommt ja oft auch so dieses Argument zum Tragen, ich bin gut so, wie ich bin, was ja absolut richtig ist, ja. Aber
Ja.
trotzdem kann man ja sagen, ich möchte gerne, und ich meine, ich kenne das, wie gesagt, aus der Familie, wir haben ja im Vorgespräch schon darüber geredet. Das sind ja auch tatsächlich Schmerzen und Beeinträchtigungen und es ist eine sehr unangenehme Krankheit, die oft auch abgetan wird von Menschen, die sich nicht damit auskennen. Also,
Ja.
und deswegen finde ich es ein wundervolles Geschenk. Ich finde es aber trotzdem auch traurig, dass du es dir selbst schenken musst.
Ja.
Dass wir nicht in einem Gesundheitssystem leben, bei dem solche Krankheiten anerkannt werden, weil es tatsächlich auch wirklich eine Beeinträchtigung der Lebensqualität ist. Und deswegen sollten Menschen sich das immer leisten können, ganz egal, ob sie jetzt, keine Ahnung, 20.000 Euro übrig haben oder nicht. Ne?
Ja.
Also das finde ich ist schade. Auf der anderen Seite für dich ein wundervolles Geschenk. Du hast sehr, sehr viele wundervolle Antworten gegeben in dieser Schnellfeuerrunde. Dankeschön dafür. Und ich möchte diesen ersten Block oder diesen ja, ersten Teil gerne abrunden damit, dass dieser Podcast ja die Intention hat, Menschen zu helfen. Also es geht ja darum, durch Zuhören, durch deinen Weg, den du gerade mit uns teilst, auch eigene Entscheidungen zu unterfüttern und zu überdenken und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nachzudenken. Wie hat das damals die Patricia gesagt? Und die Frage wäre jetzt, wenn Menschen zuhören, also ich weiß erstaunlicherweise, vielleicht als Info für dich, dass sehr viele sehr junge Menschen hier zuhören. Wir haben jetzt nicht so wahnsinnig keine 5 Millionen Zuhörer, aber es kommen durchaus auf Konferenzen Menschen zu mir, die 18, 19, 20 sind und sagen, ich höre so super gern deinen Podcast. Gerade weil auch Menschen mit einer anderen Lebensperspektive mal ein bisschen erzählen, wie war es denn früher, ne? Und jetzt würde ich gerne am Ende von dem Blog noch die Frage stellen, für euch da draußen auch so sinnbildlich oder stellvertretend, was würdest du denn jetzt raten, jemandem, einer jungen Frau, einem jungen Mann, egal was für ein binärer oder wie auch immer man sich zuordnet, ganz egal, einem jungen Menschen in der Phase, der auch sagt, ich komme mit meinem Selbstwert, ich habe ein Selbstwertproblem, ich merke das, ich bewerte mich, ich vergleiche mich ständig und wie gesagt, das ist ja aktuell ein Phänomen, was krass durchschlägt in den jungen Generationen.
Ja.
Hast du so einen Tipp, wo du sagen würdest, hätte ich das vor 35 Jahren gewusst, wäre einiges leichter gewesen?
Ja, jetzt, ich weiß nicht, ob ich Werbung machen darf, musst du sagen, aber ich, ja, ich habe.
Bing Bong, die Werbung.
Die Werbung kommt jetzt, genau. ich habe, du hast ja schon erwähnt, das Training, wo ich dann um 17 Uhr drin saß und um 19 Uhr gesagt habe, das, was die da vorne machen, will ich machen. Das war eben ein dreitägiges Training von meinen damaligen, dann später Mentoren und Ausbildern, wo es genau um so ein Thema ging. Also was denkst du eigentlich über dich und welche blöden Erfahrungen hast du in der Vergangenheit gemacht und welche Vorwürfe gibt es noch, die du an dich hast, die du an andere Menschen hast? Was denkst du über das Leben? Und ich sage immer, es gibt mein Leben vor diesem Training und es gibt mein Leben danach, weil ich eben an diesen 3 Tagen rausgefunden habe, dass ich das über mich denke. Also ich hatte vorher diese Bewusstheit nicht darüber, dass ich mich an so vielen Stellen zurückgezogen habe und gedeckelt habe und mir irgendwas über mich ausgedacht habe. Ich sage bewusst ausgedacht, weil es gab keine Fakten dazu, ne? Und ich habe das als derartige Befreiung erlebt. Und ich war damals 31 und hatte auch eine dramatische Trennung hinter mir. Und deswegen war ich auch so ein bisschen auf der Suche, hatte auch schon eine Therapie gemacht. Und die Trennung war dann auch irgendwie so eine Bestätigung für, da war ich es auch wieder nicht wert. Ich greife jetzt im Zeitstrahl wahrscheinlich ein bisschen vor, aber
das
um
es
schon mal erwähnt zu haben. Ne? Mhm. Und das hat so ideal in diese Idee über mich gepasst. Und ich habe das an dem Wochenende geschreddert. Und ich habe an dem Wochenende, ich sage immer, das war mein Erleuchtungswochenende. Ich habe an dem Wochenende rausgefunden, wer ich wirklich bin. Und dass diese Idee eine Lüge ist. Dass das eigentlich eine Quatsch, Blödsinn, eine Lüge war, eine Wahnvorstellung über mich war. Ohne dass ich blöd war. Also ich halte mich für einen einigermaßen aufgeräumten Menschen, der sein Leben auch gut im Griff hat. Aber es gab in meiner Vita bis zu diesem Tag immer so einen leichten Schleier von irgendwie könnte mein Leben geiler sein. Es ist okay, aber irgendwie bin ich nicht angekommen. Es ist okay, aber irgendwie bin ich noch ruhig noch nicht in mir. Es ist okay, aber irgendwie habe ich wieder so eine Enttäuschung, wo ich mich frage, wieso war ich es nicht wert? Es gab immer so einen Deckel oder als wäre ich trotzdem mit angezogener Handbremse gefahren, selbst mit der ganzen Power, die ich hatte und mit der ganzen Kreativität, die ich hatte. Und da war der Wendepunkt, weil ich bin wie ausgestiegen aus diesem Gedanken. Und ich glaube, deswegen haben mich diese Trainer und dieses Wochenende so erreicht, weil ich mich dort so entlastet habe und weil ich wirklich dann danach rausgegangen und dachte, ich habe in 3 Tagen was verstanden, was ich in 3 Jahren Therapie nicht geknackt hatte, dass das eine irrsinnige Idee ist, die mir plausibel erschien, die erstmal auch nur dafür da war, bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich nicht verstanden hatte, irgendwie zu erklären. Und die Erklärung habe ich halt in mir gesucht. Ich habe halt nicht als erstes gedacht, die anderen sind ja scheiße, dass die gerade so mit mir sind, sondern ich habe immer irgendwie eher gedacht, ja, weil dann muss ja mit mir irgendwas nicht stimmen, wenn das hier gerade so ist. Wie gesagt, dann muss mit mir was nicht stimmen, weil ich bin halt nicht ganz Deutsche. Ich bin halt ein bisschen Italienerin und irgendwie riecht es bei uns anders, wenn gekocht wird. Keine Ahnung. Also in den 90ern war ja halb Italienerin sein auch noch ein bisschen kurioser, als es das heute ist. Ne? Also mein Vater war auch einer von wenigen Italienern hier im Dorf. Also das war schon so ein bisschen eine Sensation, ne? Und eine Kuriosität. Und deswegen.
Aber das hatte ja auch sowas von exotisch dann. Also wahrscheinlich für die anderen. Nur du hast es nicht so gesehen.
Ja, das hatte garantiert, war das so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits waren wir die Exoten, die auch so Spanferkel im Hinterhof gegrillt haben und getanzt haben. Aber wir waren halt auch so ein bisschen komisch, ne? Also ein bisschen anders, ne? Und zurück zu deiner Frage.
Genau, was könnte man jetzt Menschen sagen? Also sagst du als Ergebnis davon, sucht euch einen Coach, der euch da hilft.
Und sucht euch ein Seminar, sucht euch ein Training.
Und wo sollte man dann suchen?
Zu uns.
Bei euch natürlich, grünewiese.de.
Ja, Grüne Wiese.
Aber jetzt mal davon abgesehen, vom Typus her, ist das dann, ist das Selbstwert, Selbstfindung oder?
Es müsste was sein, wo man über diese Identität spricht, die Menschen sich aneignen. Die einen denken, ich bin zu klein, zu schwach, zu doof, zu dumm. Die nächsten denken, ich bin machtlos. Der Übernächste denkt, ich bin nicht gut genug, mir fehlt Kompetenz. Also die meisten Menschen entwickeln ein defizitäres Denken. Oder es gibt auch noch so eine Gegenbewegung von manche überhöhen sich auch, um sich selbst zu erklären. Ich bin einfach besser als die anderen. Ich bin was Besseres oder was Besonderes. Das wird auch ein bisschen mehr im Moment in der neuen Generation, weil die Eltern halt so eine extrem starke Rückkopplung auf das hast du super gemacht und alles, was du machst, ist ganz toll. Ne? Also dass die natürlich schneller auf so eine Idee kommen und das ist eben auch, das kann auch schädlich sein für jemanden, wenn er die ganze Zeit denkt, ich bin halt besser als der Rest der Welt. Das schneidet dich ja auch vom Integrieren in die Gruppe ab. Ne? Also es hat
vor
beides
allen Dingen, ja. Ja, vor allen Dingen lässt sich dann, wenn du wirklich mal auf dich selbst gestellt bist und plötzlich merkst, ich bin ja nicht besser als die anderen, ich bin vielleicht sogar noch unter dem Durchschnitt oder die anderen sind auch nicht alle anders als ich, dann lässt dich das hart auf den Boden der Realität aufschlagen. Ja.
Absolut. Also, ja. Absolut. Mhm. Und vor allen Dingen kann man ja auch in der Idee über sich, man sei halt was ganz was Besonderes und was Besseres. Ich sag nicht, sei nicht würdigend mit dir selbst, ne? Also oder wertschätzend, aber dieses Überhöhende da drin, das ermöglicht dir auch gar keine Beziehung auf Augenhöhe. Also du kannst dann im Kollegenkreis nicht einfach auf Augenhöhe sein, du musst immer irgendwie signalisieren, also ich habe es wieder mehr gecheckt als der Rest. Du kannst es in der Partnerschaft nicht haben, also es trennt dich ja auch. Und also egal, ob es in Richtung Selbstentwertung geht oder in Richtung Selbstüberhöhung. Und ich würde sagen, in letzter Konsequenz pendeln Menschen auch. Weil wenn du lange genug über dich gedacht hast, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert und schneidest dich von Menschen ab, irgendwann denkst du, die anderen sind es auch nicht wert. So, jetzt bin ich auch raus. Und das kannte ich auch von mir. Also es hat in letzter Konsequenz ja immer irgendwie was Trennendes. Und die meisten erkennen das eben nicht als, die könnten gar nicht benennen, ich habe hier gerade eigentlich ein komisches, verzerrtes Selbstbild über mich. Und ich würde allen, die merken, ich fahre mit angezogener Handbremse, ich bin irgendwie nicht so ganz angekommen, ich komme in Beziehungen auch nicht so ganz nah ran, ich habe Angst vor Ablehnung, denen würde ich raten, etwas zu machen zum Thema, reflektier mal darüber, was du über dich wirklich im Kern denkst und wie du dich im Alltag mit dir selbst fühlst in Bezug zu anderen Menschen. Und dann idealerweise ein Seminar zu machen und keine Einzelsitzungen, weil du brauchst, um dich in Bezug zu anderen Menschen überhaupt zu reflektieren, brauchst du andere Menschen. Und das ist ja auch schon so ein Drift, dass viele denken, ich muss das einzeln alleine im stillen Kämmerlein machen, weil ja, das kommt ja schon aus einer Angst, sich vor anderen zu zeigen, weil da könnte ja wieder auffliegen, mit mir stimmt was nicht. Ich bin gar nicht so schlau, wie ich tue, ich bin gar nicht so kompetent, ich bin gar nicht so powerful, wie ich tue. Also diese Angst, irgendwie entlarvt zu werden als jemand, von dem man die ganze Zeit glaubt, man müsste das überdecken, dass das bloß keiner merkt, das kostet halt unglaublich viel Kraft. Weil ich habe mich natürlich nie vor meine Aerobic-Gruppe gestellt und auch später nicht vor mein Agenturteam und habe mich vorgestellt, ich bin Patricia und wenn ich abends im Bett liege, dann stelle ich mich selbst in Frage. So habe ich mich ja natürlich nicht vorgestellt. Ich habe mich natürlich hingestellt mit, hey, ich habe das hier im Griff und ich habe eine Idee für euch und wir wollen was machen. Also ich habe natürlich immer signalisiert, ich habe es im Griff, ich kriege es alleine hin. Das, was ich schon sagte, ich kann mein Geld alleine aufstellen, konnte ich auch alleinerziehend sein. Aber das war einfach unfassbar anstrengend und ich würde den jungen Menschen immer raten, such den Weg in diese Arbeit der Selbsterkenntnis bis hin zu der Frage, finde raus, wer du wirklich bist. Weil du bist alles das nicht. Du bist nicht deine Ergebnisse. Du bist nicht dein Körper. Du bist nicht die Idee, weder die defizitäre noch die überhöhende Idee. Alles das bist du nicht. Und dann bleibt die Frage, wer bist du wirklich? Und diese Reise zu starten, das finde ich mega spannend. Und es ist die größte Entlastung, die man sich gönnen kann. Und die Buddhisten sagen immer, das ist die letzte Medizin, herauszufinden, wer du wirklich bist. Dann bist du angekommen, wenn du die Antwort hast.
Dieter Lange macht das immer so, also ich finde das spannend, das ist ähnlich, der fragt die Menschen, was bist du?
Ja.
Und dann fangen die an, ja, ein Mann oder ja. Geschäftsführer oder, ja. Also und dann geht der immer tiefer, was bist du, was bist du, was bist du? Und dann sagt er, was wärst du, wenn du das alles nicht wärst?
Genau.
Und es ist mega schwierig, die Frage zu beantworten. Ja,
Ja.
ist total schön, aber auch da reinzugehen. Deswegen bin ich komplett bei dir. Ja, und deswegen ist es auch schön, sowas in einem Podcast mal zu teilen, weil Leben wird ja vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, und deswegen, wenn man es hinten schon mal erfahren hätte und schon mal drüber
Ja.
nachgedacht hätte, also geht der Appell ganz klar raus: Holt euch da gerne auch mal Unterstützung, geht mal in so Gruppen, geht mal zu einer Therapie, schaut euch das mal an, weil wenn ihr die Handbremse früher lösen könnt, habt ihr ein glücklicheres Leben. Und Patrick sagt, um ihn nochmal zu zitieren, das letzte Mal, er sagt immer, am Ende des Lebens kriegen wir die eine Frage gestellt vor Gott, vor Buddha, vor dem Universum, an was auch immer ihr alle denkt, ja. Falls ihr an was denkt, die eine Frage wird nicht sein, wie viel Geld hattest du, wie toll warst du, wie viel Aerobic-Kurse hast du geleitet, sondern die eine Frage wird sein, warst du glücklich?
Ja.
Und wenn du die Handbremse früher lösen kannst, dann wirst du glücklich erleben. Und das ist, glaube ich, das Ziel
Ja.
von allem. Gut, jetzt gehen wir aber trotzdem in deiner Vita mal weiter. Also, du hast Abitur. Hast du da einen Berufswunsch gehabt? Also, ich glaube, Hebamme war da vorbei.
Ja, das war dann
Weil
lange vorbei.
du bist ja dann in die Marketing- und Mediabranche gekommen. Magst du das mal
Ja.
erzählen? Wie kam das?
Ja, das war so ein lustiger Zufall, weil ich wollte eigentlich Psychologie studieren, weil da hatte sich dann in der Pubertät, hatte sich rauskristallisiert, nachdem Carla Kolumna noch kurz interessant war, wurde dann mehr Psychologie und Denken und Menschenverstehen spannend. Und dann war ich ganz arg vorbereitet auf, ich mache jetzt schön mein 1er-Abi und mache dann mein Psychologiestudium und dann fehlte mir 0,1. Also ich hatte 1,9 und es war 1,8 und ich hatte dann so ein Wartesemester und dann saß ich in der Sauna nach so einem Aerobic-Kurs und dann habe ich da so ein bisschen, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, in der Gegend rumgesessen, dachte, ja, was mache ich jetzt da in dem halben Jahr außer Aerobic-Kurse unterrichten? Und dann sagte halt eine Teilnehmerin aus meinem Aerobic-Kurs, ach Mensch, kommst du zu uns in die Agentur, machst du mal ein Praktikum. So. Und dann war ich bei so einer Springer- und Jacobi-Tochter damals in Frankfurt, dann in den 90ern und habe da dann so ein bisschen Praktikum gemacht. Und dann kam da der Chef und sagte, ach Mensch, du machst das so super, willst du hier nicht eine Ausbildung machen? Und nach 5 Monaten Praktikum bin ich dann in die Ausbildung zur Werbekauffrau gegangen. Und dann habe ich die abgekürzt von 3 Jahren auf 14 Monate, weil ich, wie man schon gemerkt hat, gerne viel reinpacke in mein Leben und ganz schnell bin. Und dann war ich irgendwie fertig. Und dann sagte der Chef, ja, willst du hier nicht als Junior arbeiten? Und dann dachte ich irgendwie, ja, komm, also mein Studium kann ich ja noch irgendwann machen. Und dann hatte ich halt Blut geleckt, sage ich immer. Dann scheinbar bin ich dann vom Weg abgekommen. Später wird sich aber rausweisen, dass das kein Abweg war, kein Umweg. Wie du schon sagst, man kann leben, wo vorwärts leben, rückwärts verstehen. Dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben, weil ich hatte dann ja mein eigenes Geld. Das mochte ich ja schon, seitdem ich 10 war. Und ich war selbstständig und war unabhängig. Und ich mochte dieses mit Teams Sachen aufstellen und war dann auch super schnell Führungskraft. Also ganz jung schon Teams und Projekte geleitet. Und ja, und dann bin ich irgendwie von da so weitergegondelt, ne? Von Frankfurt nach München, dann zu Start Advertising. Die waren damals irgendwie Nummer 1 Kreativagentur Deutschland. Fand ich super. Und dann fand ich neue Medien toll. Und dann war ich dann bei Elephant Seven in Hamburg. Die waren dann just Nummer 1 im digitalen Bereich. Also irgendwie war ich dann so im Rausch der Werbe- und Marketing Erfolgswelle. Das fand ich dann irgendwie toll. Also da habe ich irgendwie so gedacht, jetzt mache ich mal so Karriere.
Hast du ja auch gemacht. Also
Ja.
hast ja nicht nur gedacht.
Ja.
Ich sag mal, selbst von der Ansprache der Dame im Fitnesskurs, die gesagt hat, mach doch mal bei uns ein Praktikum, über die Frage des Chefs, mach doch mal bei uns eine Ausbildung, über die weitere Frage, mach doch mal bei uns einen Junior-Job, müsste ja irgendwann der Groschen mal gefallen sein, dass die das nicht zu Leuten sagen, von denen sie denken, die kriegen ihr Leben nicht auf die Kiste.
Ich
Ne?
sag's
Also,
doch. Ja.
ja.
Das ist absurd.
Also,
Das ist
das ist
absurd.
ja schon ein bisschen bemerkenswert.
Ja.
Jetzt bist du so in die Werbung und ins Marketing eingestiegen und dann hast du auch Teams geführt, richtig? Wie war das so für dich? Also ist ja wieder dieses Ding, dass du eine Führungsposition hast, dass du offensichtlich eine Führungsperson bist, der man es auch von außen zutraut. Ich meine, du warst Klassensprecherin, ja, du bist Trainerin gewesen. Das zieht sich ja durch dein Leben.
Ja.
Wie war das dann so im Berufsleben? Wie
Super.
hast du das empfunden?
Ja, also super. Ich würde sagen, ich war einfach bei Führung, war ich an der Stelle, wo ich irgendwie fand, das kann ich einfach irgendwie gut. Ich fand es nicht schwer. Ich fand es einfach nicht herausfordernd. Also ich fand es irgendwie logisch und irgendwie, als wäre ich, so wie ich es mit 7 logisch fand, meine Puppen zu wickeln und zu versorgen, weil ich irgendwie dachte, ich gebe mein Leben auch hin an andere Menschen, so, dass die was davon haben. Fand ich, Führung ist nicht, also Führung war für mich nie was, was ich für mein Ego haben wollte. Das war für mich immer ein Dienst an anderen. Also das hatte für mich, nicht, dass ich mich aufgeopfert habe, aber das hatte für mich immer, ich habe relativ früh verstanden, nicht alle machen das gern, ich mache das gern, also kriegen die anderen das von mir. So. Und ich brauchte das nicht, um irgendwie jemandem zu erklären, ich bin hier die Führungskraft, sondern für mich war das wie, das ist ein Beitrag, der muss geleistet werden, du machst ihn gern, also liefer das einfach aus. So.
Jetzt bist du in dieser Position und in diesem, wie alt bist du da ungefähr? So Ende 20?
Anfang 20.
Also noch sehr jung, aber schon in der Führungsposition. Du hast offensichtlich immer wieder beruflich Erfolg und wirst auch immer wieder sozusagen auf der Karriereleiter nach oben geschubst. Nicht im Sinne von, dass jemand anders dich anschiebt, aber das passiert dir. Du machst das auch alles. Du gehst dann so auch, du machst ja auch Ortswechsel. Das ist auch nicht so einfach für jeden. Jetzt kommt, also für mich heißt das jetzt, in der Phase warst du eigentlich eine sehr erfolgreiche junge Frau, bei der soweit im Leben erstmal alles passt. Jetzt kommt irgendwann, ich weiß nicht, ob ich das zeitlich richtig einordne, in meiner Vorbereitung kommt das jetzt, irgendwann dieses Training.
Genau.
Also das du kommt. Warst ja, du, also was ich jetzt eigentlich sagen will ist, du warst ja offensichtlich nicht auf der Suche nach also, irgendetwas Lebensveränderndem.
Ja, das ist so spannend, Wolfgang. Das finde ich so geil, dass du das sagst. Weil könnte man jetzt wieder sagen, ein Mensch, bei dem noch so viel inhaltlich gut läuft, der kann doch nicht auf der Suche sein nach irgendwas, ne? Aber ich war innerlich auf der Suche nach etwas. Weil das war für mich eher wie ein inhaltlicher, logischer Rausch. Also wie du auch gerade zusammengefasst hast, kam immer irgendeiner, der gesagt hat, mach schon mal das. Und habe ich gedacht, ja klar, komm, dann mache ich das. Und dann mache ich das. Und dann war ich auch immer beschäftigt damit, das gut zu machen. Und auch, ich wollte ja beweisen, dass ich es wert bin. Ne? Aber innerlich, erstens glaube ich, war das einfach die Zeit, wo ich nicht in meiner Passion gearbeitet habe. Also ich war nicht in meinem Ikigai in der Werbung. Das war nicht das, wofür ich gebrannt habe. Ich konnte das, ich fand das interessant, ich fand es toll, mit Menschen zu sein. Aber es war nicht das, wofür ich mein Leben gegeben hätte, wie man beim Ikigai sagt, ne? Das, wofür du dein Leben geben würdest. Und dieser Moment, wo ich ja beim Psychologiestudium abgebogen war, der war noch, einerseits war der noch in mir, also da habe ich noch immer irgendwie so zwischendurch gedacht, ja, wo bist du denn jetzt eigentlich gelandet? Also ist alles cool hier, weil du kennst das ja auch in der Werbung, bist ja auch immer, ich sage immer, Werbung ist so ein bisschen wie ewige Klassenfahrt. Du bist immer mit coolen Leuten zusammen, du hast immer Spaß mit denen, die sind gefühlt alle jung, die haben immer Turnschuhe an, die trinken ein Bierchen, die kickern zusammen und spielen Dart und haben eine Playstation in der Küche stehen. Die haben Preise und ne, so, das war so eine coole, aber innerlich dachte ich, das ist gar nicht das, was ich in der Welt will. Also ich will irgendwie, bin ich noch nicht da und ich wusste ja auch immer noch nicht, wer ich wirklich bin. Ich wusste auch noch nicht, warum wir alle hier sind, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Also mein philosophischer Durst war noch nicht befriedigt und mein spiritueller auch nicht. Und dann kam meine Trennung. Also da mein Partner damals, den hatte ich auch in der Agentur kennengelernt und wir waren ganz verliebt und waren 7 Jahre zusammen. Wir hatten dann auch einmal noch gekündigt, weil wir so ein bisschen kurz vor einem Burnout standen, weil wir uns natürlich auch furchtbar ausgebrannt hatten in diesem Karriererausch. Und dann sind wir mal ein halbes Jahr mit dem Rucksack von San Diego nach Rio getrennt und haben uns alles Mögliche reingepfiffen, was man da so machen kann. Das war mega befreiend und ich kam zurück und hatte dieses Problem, was wahrscheinlich viele kennen. Du bist so ein bisschen sinnentleert und weißt nicht, was du mit dir sollst, fährst ans andere Ende der Welt und denkst, dort ist die Erleuchtung und wenn ich zurückkomme, ist alles super. Und es war es irgendwie nicht. Und da war, glaube ich, dann der Moment, wo mir in Erinnerung kam, dass ich ja wahnsinnig gerne Mutter sein will. Und dann habe ich erst mal gedacht, so okay, dann machen wir Familie, was hältst du davon? Und dann war mein damaliger Partner, war dabei und sagte, ja komm, wir machen jetzt mal Familie. So, und dann war ich eben schwanger und dann kam unser Kind zur Welt und da war ich dann 26, also relativ junge Mutter. Ich wollte alles immer gern schnell machen, ahnt man jetzt langsam schon. Und dann gab es bei uns eine Krise, also weil er etwas gemacht hat, das will ich nicht öffentlich ausbreiten zu seinem Schutz, aber er hat einfach was gemacht, was für mich über die Maßen verletzend war. Also auf einem Niveau, wo ich zu dem Schluss kam, dass die Beziehung keine Chance mehr hat vor dem Hintergrund. Es war eine Form von Betrug, die aber in einer Dimension stattgefunden hat, wo ich wirklich wusste, Also ich würde mich selbst verraten, wenn ich da jetzt keinen Cut mache. So. Und dann war ich halt.
War das Kind da schon geboren oder war das Kind noch nicht auf der Welt?
Der war 8 Monate alt und da war ich dann 27. Mhm. Und dann war so da würde ich sagen, das war so die echte, erste, richtige Krise in meinem Leben. Also die hat mich wirklich aus den Schuhen geschmissen. Und im Nachhinein würde ich, also als ich das erlebt habe in der Zeit, habe ich wirklich gedacht, ich schaffe das nicht. Also da habe ich auch eine Therapie gesucht, da bin ich erstmal wieder zurück hier ins Rhein-Main-Gebiet gezogen und war dann mit meinem Sohn alleine und war so, also da ist zum ersten Mal so ein Lebenstraum gestorben, ne? Weil wir hatten eine gemeinsame Vision, wir wollen 3 Kinder, wir wollten heiraten, also die Hochzeitseinladungen standen schon. Und da war ich so, da saß ich wirklich so vor so einem Scherbenhaufen und dachte, scheiße, ich habe mein Studium nicht gemacht, ich bin irgendwie in Werbung abgebogen, jetzt bin ich alleinerziehende Mutter, ist doch alles scheiße jetzt hier. Also da war ich wirklich so, was ist denn mit meinem Leben gerade passiert, ne? Und das war der Moment, wo ich eher erst Therapie gemacht habe und dann so eine Rückbesinnung losging auf spirituelle Suche, philosophische Suche, therapeutisch annähern. Also und erstmal so im Selbstversuch, ne? Also erstmal so mit diesem, schreibe mich jetzt nicht ins Psychologiestudium ein. Erstens hatte ich kein Geld dafür. Ich hatte ja keinen Sponsor. Und zweitens dachte ich, also die gefährlichsten Therapeuten sind immer die, die sich selbst nicht zu Ende therapiert haben.
Ist das so?
Ja, finde ich, also nicht zu Ende therapieren nicht, aber die nicht selber Selbstreflexion und persönliche Weiterentwicklung leben, ne? Weil ich halte das immer für glaubwürdiger, wenn man halt sich selbst aufräumt. Man muss nie fertig sein, aber wenn man nicht darüber, wie soll ich das sagen, nicht darüber doziert, wie es der andere machen soll, sondern wenn man eben auch auf eigene Erfahrungen und Transformationsprozesse sich beziehen kann. Also sagen kann, ich kenne die Krise und ich habe mich selber rausbewegt, ich weiß, wo du gerade steckst. Also und wie man da rauskommt. Und dann habe ich irgendwann besagtes Training gefunden über einen Freund. Und da habe ich dann angefangen, mich aufzuräumen. Also, und ich habe das auch gesucht, weil ich da ja auch zeitgleich wieder in der Agenturwelt eingestiegen war. Dann inzwischen war ich bei McCann Erickson eine Weile und dann war ich bei Razorfish, damals Neue Digitale, in Frankfurt und da war ich auch Führungskraft. Und dann hatte ich so 2 Fragen im Leben. Die eine war, wie kriege ich mich selbst irgendwie glücklich aufgestellt? Also wie kriege ich für mich ein erfülltes Leben hin und räume diesen ganzen Kram auf, über den ich irgendwie auch hadere? Wie richte ich mich jetzt wirklich aus? Also eine persönliche Frage hatte ich und ich hatte auch die Frage als Führungskraft, wie kriegt man das eigentlich hin, Führung so zu machen, dass nicht nur entweder die Stimmung gut ist und die Ergebnisse scheiße oder die Ergebnisse top sind und alle sich ausbrennen. Also weil diese 2 Tendenzen kannte ich halt. Die High-Performer-Mode, alle Nachtschichten, die sind ausgebrannt und ausgelutscht und landen im Burnout und räumen aber Preise ab. Oder auf der anderen Seite dieses, wir haben ja alle so viel Spaß und zwischendurch fragt man sich, was kommt da rum? Und ich wollte, dass das halt sowohl Spaß macht und inspiriert ist und eine tolle Kooperation im Team ist, aber auch die Ergebnisse cool sind, also wirklich richtig gut. Und dann habe ich halt eine Coaching-Methode gesucht und habe damals dann eben dieses Training gefunden. Und das war der Auftakt für, wie gesagt, 17 Uhr saß ich da drin und schaute diesen beiden Trainern vorne zu und dachte nur, ich bin angekommen, ich habe endlich meine Peer Group gefunden. Also das sind meine like-minded people hier. Die haben Antworten, die haben die Antworten auf die Fragen, die ich mit 10 in mein Tagebuch geschrieben habe. Also es hatte halt 20 Jahre gedauert, aber ich dachte wirklich, hier bin ich angekommen. Hier wird über Leben nachgedacht, über Menschen, wie man Beziehungen aufstellt, wie man sich aufräumt, wie man irgendwie eine tolle Partnerschaft hat, wie man anders als Führungskraft sein kann. Also das hat mich so abgeholt. Genau, und das war dann dieser Wendepunkt.
Wenn wir die Lebensgeschichten uns immer anschauen aus Sicht der Heldenreise, dieses Geschichtenmuster, dann gibt es immer ja den Ruf zum Abenteuer. Dann gibt es so irgendwann den Konflikt. Das war jetzt bei dir genau der Moment, glaube ich, eben, dass du das erste Mal so einen richtigen Konflikt im Leben hattest, so richtig. Ja. So. Aber was es immer auch gibt, sind Mentoren. Ich hätte schon eine ganze Seite voll Ideen für Mentoren, die dich immer irgendwo in eine Richtung geschubst haben. Ja.
Ja.
Aber magst du, also musst du nicht, wenn du nicht möchtest, aber magst du mal sagen, was das für ein Coaching war? Weil das ist ja schon, also man hat ja jetzt schon den Eindruck, okay, da sitzt eine extrem intelligente, introvertierte, selbstreflektierende junge Frau, die gut ist im Marketing, die ein Business-Ahnung hat, die auch schon ein Kind auf die Welt gebracht hat. Also sind ja alles unfassbare Dinge, die du da Anfang 30, sage ich jetzt mal so roundabout, irgendwie auf der Agenda stehen hattest. Ja. Und jetzt kommen irgendwelche Mentoren und du warst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch gar nicht konkret so auf der Suche nach genau den Antworten zu den Fragen, die in deinem Tagebuch standen. Du warst ja auf irgendwie auf einer anderen Suche, mehr so businessmäßig, glaube ich, es verstanden. Wie kann ich das jetzt kombinieren, so achtsam erfolgreich zu sein und so weiter? Mhm. So ist mein Fazit. Und jetzt meine Frage, die ich damit verbinde, ist, magst du mal sagen, was war das genau für ein Coaching und eventuell auch die Mentoren nennen, weil die waren ja wirklich Mentoren, die zwei Trainer.
Ja, ja genau. Also das war kontextuelles Coaching und das waren federführend Stefan und Maria Krämer. Also die haben halt diese Methode, haben die, also die haben, erstmal, sie hat Psychologie studiert, eher Soziologie, das fand ich schon mal eine tolle Mischung, weil ich war zu dem Zeitpunkt auch schon weg von Psychologie. Das war mir zu sehr in einem Geist eine Person. Und die Soziologie hatte mich eh schon gecatcht, weil da ging es mehr um die Interaktion zwischen Menschen, also wie Gruppen und Gesellschaften und Teams funktionieren. Und die hatten einen starken philosophischen Background. Die haben einfach wahnsinnig viel auch in den USA in den 80ern gemacht, gelesen, sich viel mit, wie gesagt, Spiritualität, Philosophie beschäftigen. Die hatten eher einen philosophischen Ansatz. Also, und das hat mich fasziniert in diesem Training, weil das war eine Methode, war einfach eine tolle Mischung aus wirklich guten Modellen, die so ganz potent und messerscharf logisch arbeiten, aber wirklich eine gute Dialogtechnik für Erkenntnisse, aber dabei kein durchrationalisierter Ansatz, sondern wirklich der Ansatz, also dass es um eine Mensch-Mensch-Begegnung geht, also wirklich die Menschlichkeit da drin und die Verbundenheit. Und es gab einfach gute emotionale Prozesse, wo man sich emotional entlasten konnte. Und es gab aber auch dieses philosophische Futter. Mhm. Also wo ich meinen Mind, der ja einfach gerne sein Ding gemacht hat über die, und sei es nur über den Selbstzweifel, ne, den wirklich in so eine Katharsis bringen konnte von, das stimmt nicht, was du über mich erzählst. Es ist rein logisch nicht haltbar. Und ich konnte eben auch den Kummer, den ich aus der Trennung hatte und auch den ich so aus der Lehre hatte, den konnte ich da einfach auch gut auflösen durch die emotionalen Übungen, die da drin waren.
Da würde ich gerne noch eine Frage reinschieben. Und zwar, sorry, dass ich dich da gerade ausbremse, aber das passt ganz gut. Tut mir auch leid, dass ich den Patrick nochmal zitieren muss. Ich habe jetzt keine Selbstveranstaltung für ihn, aber es passt so gut zu deiner Gebiete. Der sagt nämlich auch, oder der hat einen sehr klugen Satz in seinem Buch stehen, der nicht von ihm ist, sondern vom Abt aus einem Shaolin-Kloster. Und der hat gesagt, nein, das stimmt gar nicht, ist egal, ist von jemand anderem, ist von dem einzigen Professor, der jemals das Glück erforscht hat in Deutschland, Herr Professor Dr. Bellebaum. Aber ist egal, der hat gesagt, das Glück, das größte Glück liegt immer im Unglück verborgen, aber da suchen wir es nicht. Und die Frage, die ich daraus gerne ableiten wollte mit Blick auf deine Vita ist, aus heutiger Sicht, rückwärts geschaut, war diese Trennung, glaubst du, diese Trennung war wichtiger, schmerzhafter Bestandteil deiner Entwicklung, um in dem Seminar das zu erkennen? Oder glaubst du, du hättest genau diese Antworten auf deine Fragen in deinem Tagebuch auch in dem Seminar gefunden, wenn die Beziehung noch intakt gewesen wäre?
Ja, man weiß es ja erstmal nicht, ne? Weil ich ja nicht weiß, welche.
Gerade nicht.
Ah, bist du wieder da? Hallo, hallo? Hallo?
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Ah, jetzt sind wir wieder da, genau. Ja, erstmal weiß ich es. Genau. Ja, erstmal weiß ich es ja natürlich nicht, ne? Also wie es geworden wäre, wenn es nicht so geworden wäre, ob ich, welche Zukünfte damals noch angelegt waren. Aber ne, wenn man jetzt wieder in einem Vorwärtsleben rückwärts verstehen, würde ich natürlich sagen, es ist schon ein interessanter Wendepunkt gewesen, den ich halt genommen habe, um mich auf mich zurückzubesinnen. Also weil es so sehr zertrümmert war. Mein Begriff war auch zertrümmert. Musste ich mich neu zusammensetzen. Und es kann schon sein, dass wenn es dieses Zertrümmern nicht gegeben hätte, dass ich das neu zusammensetzen zu einem späteren Zeitpunkt erst gemacht hätte. Und ich würde das auch unterschreiben. Also ich habe mich in den, also nicht alle da draußen jetzt denken, oh, man braucht Krisen für Weiterentwicklung. Aber ich würde sagen, jede Krise habe ich immer extrem stark für Weiterentwicklung genutzt. Man kann das auch anders wählen. Also ich hätte ja auch wählen können, ich werde depressiv und suizidal und ich ziehe mich zurück und die Menschheit kann mich am Arsch lecken. Also ist ja auch eine Antwort, ne, die ich auch gar nicht jetzt werten will. Aber ich würde sagen, ich habe die Krisen immer genutzt für fast, also für eine massive Transformation und für mich immer noch mal komplett neu aufstellen und neu entdecken und neu erkennen und neu finden.
Jetzt finde ich das ein super wichtiges Zwischenfazit für alle da draußen auch, dass man einfach Krisen nutzen darf und Krisen nutzen kann, um stärker zu sein und an der Krise nicht kaputt gehen sollte. Natürlich ist das immer leicht gesagt. Und Menschen, die in der Krise sind, das nicht ernst zu nehmen, das ist das Schlimmste, was man denen antun kann, zu sagen, oh, bitte schon wieder und
Ja.
da wirst du stärker rausgehen. Das wollen die in dem Moment überhaupt nicht hören. Aber eben aus dem berufenen Munde von Patricia oder jetzt auch von mir, aus meiner Lebensperspektive, kann ich es absolut bestätigen,
Ja.
dass Krisen immer am Ende auch zu einer gewissen Form von Stärke wieder führen. Und das ist wichtig, ja.
Ja, und was ich interessant finde, ist eben, dass man ja eine bestimmte Ordnung in seinem Leben gelebt hat und die wird ja dann erschüttert. Und es zwingt einen dazu, auch sowas wie eine Klausur zu leben, also zu gucken, was war eigentlich in meinem Leben drin, was mir nicht dienlich war. Und mir ist dann eben klar geworden, in dieser Idee über mich, ich sei es nicht wert, habe ich mich einfach zum extremen People-Pleaser gemacht. Ich habe total viel Sachen gemacht, ohne zu gucken, will ich das wirklich? Also ist das eigentlich das, was ich will gerade? Ich habe auch wenig Bedingungen gestellt in der Partnerschaft zum Beispiel. Also wir waren zwar nah zusammen, aber ich würde sagen, wir haben irgendwie auch eine Form von Scheinharmonie gelebt. Also wir haben irgendwie bestimmte Themen nicht wirklich auf den Tisch gebracht und zu Ende ausgetragen, so dass einfach dadurch diese Krise in der Form entstehen konnte. Und das war zum Beispiel ein Learning, wo ich dann später entschieden habe, das will ich mit meinem Mann so nicht. Also ich will weder, dass mein Mann an meiner Entwertung abprallt, weil das ist übrigens ein Effekt für andere, wenn du als Mensch über dich selbst denkst, du bist es nicht wert. Du kannst das Ich liebe dich vom anderen ja nicht hören. Also du nimmst es ja nicht an. Der prallt ja an mir ab. Und diese, das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Aspekt, dass man Selbstentwertung oder Selbstzweifel ja nicht nur vom Opferstandpunkt betrachten kann. Ne? Also man kann sich ja auch mal fragen, wozu hält man an so einem Konstrukt eigentlich fest? Was hat man davon? Und das klingt jetzt nicht so nett, aber in letzter Konsequenz, wenn du dich defizitär denkst, kannst du dich halt auch immer schön aus dem Staub machen, wenn irgendwas kommt, worauf du keine Lust hast. Du kannst dann auch immer sagen, das bin ich gar nicht wert, das zu kriegen oder das zu haben oder das zu machen. Das heißt, deine Hingabe wird dadurch ja auch reduziert, die anderen haben weniger von dir. Also ich habe dann einfach mal geguckt, was von dem, was ich lebe, von meinen Überzeugungen, von meinen Werten, dient mir eigentlich für das, was ich vorhabe. Und wenn meine Idee ist und meine Idee war, ich will eine erfüllte Partnerschaft, ich will noch ein Kind, ich will glücklich im Beruf sein, ich will eine echte Nähe in der Partnerschaft, auch nach so einem Thema, wo man stark in Misstrauen einsteigen kann. Für mich war keine Option, dass ich Männer jetzt blöd finde, weil ich eine blöde Erfahrung mit einem Mann gemacht habe, weil ich fand, das haben die Männer nicht verdient, dass nur wenn eine Erfahrung doof war, dass man hinterher sagt, Männer, ja, weißt ja, Männer halt, ne, weißt du ja. So, also da war, habe ich gesagt, da stehe ich nicht für zur Verfügung, weil ich habe ja auch einen Sohn. Wie ist das für den, wenn ich denke, ja, Männer halt. Wie wächst der auf, ne? Wenn da so eine latente Entwertung ins Männliche geht. Was von meinem Freiheitsdrang ist dienlich und was davon nicht, ne? Also, wo sehr habe ich diesen Kokon, den ich da um mich herum gelegt habe, auch für meine Zwecke genutzt, um einfach mein Ding zu machen? Und das war, würde ich sagen, und wo ist Scheinharmonie für mich? Keine Option mehr. Also, ich habe den Wendepunkt auch genutzt, um wirklich zu sagen, Integrität ist mein allerhöchster Wert mit allen Menschen. Egal wie unangenehm es ist, ich will immer zu jedem Zeitpunkt wissen, unter welchem Dach der andere steht. Und ich will, dass der andere weiß, unter welchem Dach ich stehe. Also maximale Transparenz, sodass man alles klären kann. Und dafür war das so gut, weil mir dadurch in den Jahren danach, in der Coaching-Arbeit, in meiner Ausbildung, ich habe mich so aufgeräumt und neu erfunden und hatte so eine Klarheit darüber, wie will ich leben, wie will ich nicht leben. Was will ich machen, was will ich nicht machen? Ich habe gelernt, mal Nein zu sagen an Stellen, wo ich vorher immer zu allem Ja gesagt hatte. Mache ich auch noch, mache ich noch mit. Also das war. Das klingt jetzt doof, ne, weil es auch keine schöne Erfahrung war, aber es war,
Das klingt überhaupt nicht doof, ne?
wenn ich Bilanz ziehe, war es kein, es war keine falsche Erfahrung, es war kein Fehler. Es hat mich, ich habe es genutzt, um mich, ja, zu ermächtigen und um mich weiterzuentwickeln. Ja.
Und manchmal, weißt du, man nicht meine bevorzugte Emotion, also ich liebe alle Emotionen, ich sage auch immer, alle Gefühle müssen und dürfen gelebt werden, Aber meine nicht bevorzugte ist Stolz. Aber manchmal, gerade im Moment, bin ich stolz, weil in meinem Briefing jetzt folgende Frage kommt. Und ich finde die Frage jetzt gerade selber toll. Ja, muss ich einfach mal sagen.
Ich finde sie jetzt auch schon geil.
Ja, ja. Du hast sie noch nicht gehört. Aber meine Frage an der Stelle, ich versuche ja zu antizipieren, wo sind wir um die Zeit ungefähr bei dem Gespräch? Ja? Mhm. Und die Frage lautet: Jetzt hast du ja diesen Prozess beschrieben und wir können leider mit der Zeit auch nicht mehr alles genau detailliert erklären, aber jetzt bist du ja in dieser Phase und sagst, ich war so aufgeräumt, ich habe da eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich war viel näher bei mir. Ich habe mich dann aber, also das hast du nicht gesagt, aber ich erkläre dir jetzt, wie es bei mir ankommt, ich habe mich dann aber auch erkennbar verändert. Ja? Mhm. Und bin auch nicht mehr in dieser neuen jetzt Ehe, ich habe einen Mann von Ihnen kennengelernt, nochmal Grüße und vielen Dank, bin ich anders als in der Beziehung damals, weil ich nicht mehr, weil ich voll drin bin. Ich bin 100% in der Beziehung, 100% open-minded, 100% ehrlich, 100% liebeswirksam sozusagen. Ja? So, und jetzt kommt meine sehr kluge Frage, die nämlich lautet, was verändert sich denn in einer Beziehung, wenn Mann, Klammer auf du, Klammer zu, wenn man aufhört, den anderen entwickeln zu wollen und stattdessen echt ist und echte Fragen stellt?
Ja, also ich glaube, erstmal, ich greife mal diesen Aspekt mit dem den anderen entwickeln wollen. Du meinst wahrscheinlich sowas wie den anderen umerziehen, ne? Der andere soll sich bewegen.
Ja, also du hast ja, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, auch in dieser Beziehung, die dann zu Bruch ging, auch immer noch mit deinen eigenen Selbstzweifeln und du warst nicht richtig angekommen und hast ja dann, du versuchst dich ja zu assimilieren an das Lebensmodell mit deinem Partner, aber nicht 100% ehrlich zu dir und auch nicht zu ihm.
Genau.
Und das ist ja gar kein Vorwurf, sondern das ist so eine Situationsbeschreibung. Mhm. Und genau, das meine ich. Also in dem Moment manipuliert man ja sein Gegenüber, weil man ihm entsprechen will. Ja?
Genau, genau. Ja, meine Zusammenfassung dafür wäre, das war halt wirklich eine Partnerschaft in Scheinharmonie. Also wir dachten, das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, wir lassen uns an den entscheidenden Stellen, lassen wir uns in Ruhe. Und da, wo es gut passt, da machen wir gemeinsame Sache. Da, wo es nicht passt, macht jeder sein Ding. Und was anders ist, wenn man das aufgibt, würde ich sagen, ist, also mein Mantra ist Frieden durch und Verschmelzung durch Konfrontation. Was ich mit meinem Mann anders gemacht habe, und das hebt Scheinharmonie auf, das stört sie auch erstmal gewaltig, ist, wir haben immer, also unsere Prämisse ist, wir konfrontieren alles. Egal, wie ungemütlich das ist, egal, ob wir, wie soll ich sagen, wir gehen da auf Messerschneide, also wir riskieren wirklich alles dabei. Und das war, was dann anders wird als in Scheinharmonie. Ich würde sagen, in Scheinharmonie entsteht sowas wie ein schleichender Zerfall. Du machst dir halt was vor. Du denkst halt, ja klar, wir Frieden auf der Inhaltsebene ist super. Er macht Karriere, ich mache Karriere. Jetzt haben wir ein Kind. Dann kaufen wir uns ein Haus, dann kriegen wir noch ein Kind. Dann machen wir auch irgendwann wieder ein Sabbatical. Wir haben einen geilen Freundeskreis. Also es war so nach außen hin, war die Hecke hochgezogen. Es war ein Bilderbuchleben, aber innen drin war es nicht wirklich so nah beieinander, wie es hätte sein können, weil es nicht geklärt war. Weil ich mich auch eher untergeordnet habe und angepasst, wie du gesagt hast. Ich habe eher ihn auf den Podest gestellt und habe wenig geguckt, was will ich. Und was jetzt nicht heißt, im Umkehrschluss habe ich dann, dass ich dann in der neuen Beziehung gesagt habe, jetzt geht es nur noch um mich. Überhaupt nicht. Mhm. Ich habe dann immer gesagt, es geht um uns und ich habe eine Absicht ins Zentrum gestellt und die hieß Nähe. Also ich will Nähe und Intimität. Ich will diese Partnerschaft nicht mit der Idee, gemeinsam alt zu werden. Weil ich dann denke, ja, was soll man da machen? Natürlich ist man gemeinsam und man wird ja automatisch alt, weil ja die Uhr läuft. Also was heißt das jetzt? Mhm. Sondern ich wollte Nähe, weil ich irgendwann entdeckt habe, ich kann mich in keiner Beziehung so sehr erfahren wie in der intimsten Beziehung, die man haben kann, nämlich in der Liebesbeziehung. Und ich kann mich auch in meiner Hingabe, die mir ja als Mensch innewohnt, in keiner anderen Beziehung so sehr in Hingabe erfahren wie an Andreas. Also insbesondere an Stellen, wo wir vielleicht keine Einigkeit haben, rauszufinden, wo will er hin, wo will ich hin und nicht eher aufzugeben in Hingabe, bis wir dieses Nadelöhr durchschritten haben. Und was dann anders wird ist, und wir hatten so viele Nadelöhre, weil er hat ja auch sein Päckchen mitgebracht. Ich habe auch mein Päckchen mitgebracht. Er fand Frauen auch nicht so ganz vertrauenswürdig am Anfang. Ich fand Männer nicht so ganz vertrauenswürdig. Also es war ein ordentlicher Weg, der vor uns war. Aber wir haben beide gesagt, entweder zusammen oder zusammen oder zusammen, entweder in Nähe oder in Nähe oder in Nähe, bis hin zu Verschmelzung. Ich habe wirklich gesagt, wenn Gott mir doch, und ich bin nicht religiös, aber wenn irgendeiner, der alles erschaffen hat, mir doch ein Leben schenkt, was würde ich damit anfangen wollen? Und da habe ich dann irgendwann entdeckt, ich will nicht um jeden Preis frei sein und ich will auch nicht sowas wie eine Hintertür auflassen, um im Zweifel dann alles alleine hinzukriegen, sondern ich will das höchste Maß an Hingabe an einen Mann leben, was man leben kann. Also, weil ich rausfinden will, wie das geht, weil es ist ja in Leben eingebaut. Also, wenn es nicht da wäre, könnte ich es nicht erleben. Und wo es schon mal da ist. Und ich fand, es ist die größte Herausforderung, eine erfüllte Beziehung zu leben, ist 7-mal herausfordernder, 100-mal herausfordernder, als ein geiles Business aufzustellen. Und das war irgendwie ab da meine Kernabsicht. Also ich wollte das mit Andreas in Nähe und Verschmelzung hinkriegen oder hinkriegen oder hinkriegen. Und er war auch im Boot. Und was anders ist, finde ich, wir haben inzwischen wirklich so ein hohes Maß an Verschmelzung, dass ich weiß, wir können wirklich alles miteinander meistern. Also es gibt nichts, und das würde Andreas genauso beantworten, es gibt nichts und niemanden, der uns jemals auseinanderbringen könnte. Also wir haben irgendwann entschieden, der andere hat die absolute Priorität in unserem Leben. Also noch vor den Kindern, vor der Firma, vor uns, also vor allem anderen. Also, und dafür war ich bereit, mein Streben nach Unabhängigkeit in die Tonne zu kloppen. Und das Spannende war, in dem Moment, wo wir das beide gewählt haben, waren wir beide so frei wie noch nie zuvor. Also, weil wer sich festlegt, ist frei. Also Hingabe ist die eigentlich wahre Befreiung, weil ich nicht mehr vor etwas, was mir zu eng ist, flüchten muss. Und das, finde ich, ist eine ganz andere Erfahrung, als ich das in der Partnerschaft davor hatte.
Spannend, da hätte ich jetzt ungefähr 18.000 neue Fragen. Durchaus auch ein paar kritische. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal eine zweite Version machen. Aber mit Blick auf die Uhr tatsächlich leider würde ich schon mal so ein bisschen auf jeden Fall auf die Zielgerade schwenken jetzt. Und dir natürlich an der Stelle auch nochmal die Gelegenheit geben, also ich hatte wirklich noch so viele Fragen, aber egal. dir nochmal so die Gelegenheit zu geben, du bist ja jetzt, also ich will es mal so sagen, du hast ja jetzt die Grüne Wiese gegründet, da sollten wir auf jeden Fall nochmal kurz drüber reden, was du jetzt genau machst, was du genau coacht, wie ihr zusammenarbeitet, dein Mann Andreas, habe ich jetzt erfahren, dass er so heißt. Und du, er ist ja auch bei dir, oder ihr seid ja gemeinsam in dem Unternehmen auch, was ihr macht. Der rote Faden scheint ja so ein bisschen zu sein, unternehmerische Weiterentwicklung, unternehmerische Fokussierung, erfolgreich als Unternehmen oder in einem Business-Kontext zu arbeiten, zu verbinden mit achtsamem Umgang miteinander, auch mit Fokussierung auf auch eigene Werte und vielleicht auch, und das wäre tatsächlich die Frage, die mich immer noch jetzt wahnsinnig umtreibt, auch zu sagen, Menschen sollten ihre Arbeit, ihr Leben, ihre Rolle und ihre Ergebnisse, die sie erzielen, nicht mit ihrem eigenen Wert assoziieren. Ist das so? Genau. Ist das das, was du vermittelst? Und erzähl doch nochmal was, warum eigentlich Grüne Wiese? Und übrigens, ich fand es sehr, sehr cool, ich liebe ja auch Sprache. Ja. Und ihr habt auf der Website stehen, sowas sinngemäß, nicht böse sein, wenn ich es nicht genau zitiere, aber sinngemäß auf der Grünen Wiese bekommst du Entwicklung und Weiterentwicklung und Coaching und grüne Äpfel. Ja. Das fand ich total super.
Echt? Grüne Äpfel? Das steht bei uns.
Ich meine, ja, das steht auf der Website. Ja, grüne Äpfel. Und ich fand es total super, weil es für mich in den Synapsen so ein Aufhänger war irgendwie. Ja,
ja,
grüne Wiese, grüne Äpfel, grüne Begegnung, Weiterentwicklung. Also ich konnte das nicht sofort auflösen. Und das ist genau die Art von Aufmerksamkeit, die sehr subtil einfach bei mir zum Beispiel hängen bleibt. Finde ich ganz grandios. Du weißt es gar nicht, aber ich habe es halt so wahrgenommen. Ja. Aber die Frage jetzt, was macht Grüne Wiese? Was macht ihr gemeinsam? Warum sollten die Menschen zu euch kommen?
Genau, also erstmal die Grüne Wiese heißt so, weil wir, einige kennen das bestimmt aus der Greenfield-Methode. In der Softwareentwicklung sagt man, wenn man stuck ist. Also wenn es nicht mehr weitergeht, wenn man an irgendeinem Punkt nicht mehr weiß, wie soll ich das jetzt machen? Sinnbildlich, in der Softwareentwicklung geht es mit dem Code nicht weiter. Das Produkt kann nicht entstehen. Auf Menschen übertragen ist das so, wie ich es vorhin auch bei mir selber beschrieben habe. Irgendwie ist alles okay, aber so richtig geil ist es gerade nicht. In der Partnerschaft ist zu wenig Sex, ist es zu wenig Intimität, wir haben zu wenig Spaß. Wir machen nur noch Alltagsagenda. In der Firma, wir haben geile Ergebnisse, aber irgendwie ist Mitarbeiterführung anstrengend und irgendwie ist die Stimmung nicht gut und irgendwie haben wir auch nur zu hohen Krankenstand. I don't know. So, ne? Also Und dann gehst du hin, wenn du stuck bist und nicht weiterkommst, und dann laden wir die Menschen ein, die Sachen neu zu denken. Und neu zu denken heißt, du gehst mit uns auf die grüne Wiese. Also du drehst mal die Sachen um und guckst mal, was wirklich dahinter ist. Auch mit provokanten Fragen, so sind wir tatsächlich auch. Wir haben auch provokante Thesen dabei. Ne? Sowas, wie sich festlegt, ist frei. Da sagen viele, wö? Muss man auch mal kurz drüber nachdenken. Ne? Aber also wir laden Menschen ein, ihr altes Denken zu hinterfragen. Weil was man natürlich immer leicht machen kann, ist das Denken der anderen hinterfragen. Aber das eigene Denken, weil wie du denkst, ne, so fühlst du dich und so wie du dich fühlst, danach richtest du dein Handeln aus und dein Handeln bestimmt eben dein komplettes Leben. Also geh an den Ausgangspunkt deiner Überzeugungen und sind die im Moment so aufgestellt, dass du wirklich das leben kannst, was du leben willst? Oder gibt es da irgendwo einen Knoten? Und da gehen wir eben mit Menschen hin. Und wir machen das im Privatbereich und im Businessbereich. Und das geht deshalb, weil das, egal wo du bist, egal ob du in einer Familie bist, ob du in einer Partnerschaft bist, ob du im Freundeskreis bist, ob du in einer Company bist, da sind immer Menschen. Also die Essenz von Leben ist, da sind immer Menschen und da ist immer Kommunikation als Bindeglied und da sind immer Ergebnisse. Wenn wir eine Partnerschaft angucken, sind da zwei Menschen, die sprechen entweder miteinander oder sprechen nicht, weil sie vielleicht in Scheinharmonie leben oder die haben ihre Kommunikation auf eine bestimmte Art und Weise aufgestellt, sodass die Distanz mehr wird und die Missverständnisse mehr, vielleicht weil die viele Vorwürfe und ungeklärtes Zeug haben. Das Ergebnis ist, die denken über Trennung nach oder leben so nebeneinander her und sagen, ja, so richtig geil ist es nicht mehr. Das Gleiche ist in Firmen. Da sind Menschen, also vielleicht fünf Gesellschafter, und die haben Konflikte, weil der eine will links den Berg hoch, der andere rechts den Berg hoch. Einer hält sich komplett raus und der nächste weiß es besser. Dann haben die eine bestimmte Form von Kommunikation und haben auch ein Ergebnis. Und ganz viele Muster, die man in der Partnerschaft findet oder die man in der Eltern-Kind-Beziehung findet, findest du in Teams und Organisationen genauso. Und wir sagen halt, und wir haben verschiedene Säulen. Wir haben auch eine Academy, wo wir eben jedes Jahr 100 Leute zertifizieren und auch Coach und Trainer ausbilden. Aber was wir halt, und du kannst bei uns ein Seminar buchen für persönliche Weiterentwicklung, zum Beispiel diesen Selbstwert oder diesen Selbstzweifel erkennen, aussteigen. Du kannst was zum Thema Partnerschaft machen. Du kannst was machen, um den modernen Stress des Lebens loszuwerden. Du kannst dich ausrichten bei uns. Also, ne, wir haben in diesem Lifestyle-Bereich haben wir halt ganz viele Trainings und Seminare einfach für ein glückliches und erfülltes Leben. Oder du holst uns in eine Firma und dann machen wir dort Organisations- und Kulturentwicklung. So, das sind die beiden Bereiche. Und um auf den Aspekt einzugehen, den du vorhin noch sagtest, mit, dass man sich nicht an den Ergebnissen in seinem Leben misst, das ist das, wo wir vorhin schon waren, ne, mit, wo du Dieter Lange zitiert hast. Das nennt man ja Neti-Neti im Hinduismus. Also bist du dein Körper, bist du deine Ergebnisse, bist du dein Wert, bist du deine Idee über dich, bist du alles das? Also, dass du letzten Endes immer stärker in eine Form von Desidentifikation gehst und weniger Zeug in deinem Leben machst, weil du glaubst, irgendwas über dich aussagen zu müssen. Und man ahnt nicht, wie viele Menschen fremdbestimmt leben, weil sie so viel an die Rollen und an diese ganzen Erwartungen an die Rollen knüpfen. Ich muss irgendwie ein Top-CEO sein, ich muss eine wissende Führungskraft sein. Ne, also ich muss im Freundeskreis der sein mit dem größten Status. Also es wird so wahnsinnig viel Bedeutungszuschreibung auf die Rollen, auf die Funktionen, auf die Ergebnisse ge gelegt, dass wir sagen würden, wir haben uns als Menschen verloren. Also wir begegnen uns dann in der Sitzung als Gesellschafter und nicht mehr als Menschen. Wir begegnen uns in der Partnerschaft
Du
dann
meinst,
irgendwie.
du meintest gerade so wahnsinnig viele Menschen leben so fremdbestimmt. Glaubst du nicht, dass fast alle so leben?
Ja, aber ich will ja immer nicht
Also tatsächlich glaube
generalisieren.
ich das.
Ja, ich traue mich nur immer nicht
Aber
zu
ich
sagen, alle
tatsächlich glaube
machen
ich,
das.
dass es die allermeisten Menschen.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist so. Und letzte Frage dazu. Also grünewiese.de, ne? Wo findet man euch noch? Bei LinkedIn wahrscheinlich. Ja,
LinkedIn,
genau. Da kann
Insta.
man euch buchen.
Yep.
Ja. Genau. Mit dem Code BTS bekommt ihr zwar keinen Rabatt, aber die Patricia weiß dann, dass ihr uns kennt, dass
Ja,
ihr
und wer
sie sehr
weiß?
gut kennt. Da
Wenn du
könnt ihr
willst, können
bestimmt,
wir auch einen Rabatt einräumen. Ich finde das immer cool. Also wenn,
das, macht ja. Das machst du einfach mit den Menschen. Wenn wirklich sich jemand bei euch meldet und
ja,
sagt, BTS,
sag
ich habe euch
einen
Behind-the-Story-Podcast gehört, dann verhandelst du mit diesem Menschen einfach sehr wohlwollend, aber konfrontativ einen Rabatt.
Also, klar.
Das war jetzt einfach spontan. Ich wollte nur damit nur sagen, mit dem Code Wissen, weißt du dann, dass die Leute dich sehr gut kennen. Das ist ja auch eine
stimmt.
Schon mal eine coole Ebene, um zu starten. Ne? Die wissen ja dann schon viel über dich. Meine liebe Patricia, ich könnte so viele Fragen noch stellen, wirklich. Also A, aus Eigeninteresse, B, weil ich es unfassbar spannend finde und C, weil ich dir wahnsinnig gern zuhöre.
Danke.
Ich finde auch, du bist die perfekte Kombination aus dem logischen, etwas selbstbezogenen Deutschen und dem kommunikativ explorativen und sehr emotionalen Italiener. Also ich finde, es eine perfekte Mischung. Ja, da haben die Gene voll zugeschlagen und zwar in die positive Richtung. Ich danke dir sehr herzlich. Ich habe noch zwei Abschlussfragen für dich.
Hau raus.
Schade, dass wir schon aufhören müssen, aber so, ich sage immer so ungefähr nur bei 90 Minuten circa. Normalerweise lasse ich Platz, aber ich hätte tatsächlich richtig Lust, dich nochmal in einem anderen Kontext vielleicht zu anderen Dingen zu befragen. Schauen wir mal, ob wir nochmal zusammen da in Innenstudio uns wieder treffen. Oder vielleicht auch mal so.
Ja.
Frage, seid ihr auch als Speaker aktiv? Also das ist jetzt nicht die Abschlussfrage, die fällt mir gerade ein.
Ja.
Seid ihr auch als Speaker aktiv? Geht ihr auf Bühnen? Erzählt
noch
über
gar
sowas?
Nicht. Haben wir irgendwie gar nicht. Das klingt jetzt wieder schlimm.
Schade.
Unsere Website ist nicht
aktuell
und wir sind nicht auf Bühnen, weil wir keine Zeit haben, weil wir so viel arbeiten in den Trainings. Aber wir haben das als Absicht.
Gratulation dazu.
Wir haben es als
Absicht. Dachte ich eben, auch da... Ja, auch da noch, also erstens, da würde ich gerne mal für euch auch vielleicht die eine oder andere Bühne connecten. Das
gerne.
Können wir ja nochmal im Off besprechen. Und zum anderen hatte ich gerade den Gedanken vorhin, ich komme ja auch aus dem Marketing, wie du im Marketing gearbeitet hast lange Jahre. Ja, ihr habt ja eine unfassbar breite Zielgruppe. Ja? Also mit dem Verständnis, wie du das auch erklärt hast, gibt es ja quasi keinen Mensch, der nicht zu eurer Zielgruppe gehört.
Ist so.
Crazy. Ja?
Das macht es nicht einfacher.
Richtig crazy.
Marketingmäßig, aber es ist tatsächlich
so. Ja, glaube ich.
Weil wir haben 17, wir haben ja auch ein Jugendtraining. Wir haben 13 bis 17-jährige Jugendliche und unser ältester Teilnehmer war 92. Also es gibt auch Menschen, die mit 92 sagen, ich komme nochmal in euer Jahresprogramm, weil ich werde 100, ich habe ja noch 8 Jahre.
Ja, warum
nicht? Und
die
sitzen dann zusammen in einem Raum und teilen die gleichen Ängste und Sorgen. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
So nah sind wir
uns alle. Hätte ich gar keinen Zweifel dran gehabt jetzt. Also deswegen finde ich es auch cool. Gut, meine liebe Patricia, lass uns noch zwei Abschlussfragen stellen.
Mhm.
Ich gucke mal gerade, ich habe ganz viele hier hingeschrieben. Ich überlege gerade, was jetzt zu dem Gespräch die besten sind. Okay, ich frage dich einfach nochmal, obwohl du hast es im Prinzip auch schon beantwortet, aber ich frage dich trotzdem nochmal, für heute, aus der Perspektive heute, mit deinem Leben bis heute gelebt, was würdest du sagen, ist jenseits von so Coaching-Definitionen, einfach der Mensch, Patricia, du sitzt jetzt im Familienkreis, was ist für dich die Bedeutung von einem erfüllten Leben?
Den Standpunkt einzunehmen, dass man nichts hinzufügen und nichts wegnehmen muss. Anders ausgedrückt, den Standpunkt einzunehmen, das, was es ist, ist es.
Mhm.
Vollständige,
es ist, wie es ist.
Vollständige Zustimmung und Hingabe an Leben. Was für mich auch nicht heißt, dass man nicht glücklich, traurig, enttäuscht, freudig und alles das sein kann. Erfüllung ist für mich der Hintergrund, die Hintergrundmelodie für ein Leben, in dem alles andere als Möglichkeit erscheint und gelebt wird.
Okay. So, dann habe ich die letzte Frage, die ist ja legendär in diesem Podcast, nämlich wohnst du jetzt in Weiterstadt wieder? Nein, in Darmstadt, ne?
Weiterstadt.
In Weiterstadt?
Mhm. Ich bin wieder in meiner Homebase.
Okay, in Weiterstadt gibt es sicherlich eine große Kreuzung in deiner Nähe. Ich habe die Superkraft, dass du auf dieser großen Kreuzung eine riesen LED-Tafel aufstellen kannst, die man von überall sehen muss. Also die Leute kommen nicht dran vorbei.
Mhm.
Und die ist 30 Quadratmeter groß, LED, und du darfst 4 Wochen lang einen Satz draufschreiben oder ein Wort. Was steht da drauf?
Oh Gott, das finde ich so schwierig, weil ich jetzt wieder fragen würde, wer geht denn da vorbei? Was müsste derjenige jetzt hören? Da will ich immer so gerne individualisieren, aber ich glaube, dass der Schlüssel zu einer guten Zukunft. Ich nutze so ungern den Begriff gut oder schlecht, weil ich das zu einfach finde, aber für eine gute Zukunft ist, dass die Menschen sich mehr grün sind. Und ich, also im Sinne von, dass wir anfangen, unsere Konflikte zu klären und wirklich in Frieden zu leben. Das nicht heißt, dass immer alles prima ist, aber dass wir aufeinander zugehen. Und deswegen würde ich, glaube ich, sowas draufschreiben wollen wie im Zweifel zueinander hin. Weil die meisten Menschen reagieren in einem Automatismus mit, wenn es mir nicht passt, ziehe ich mich zurück. Und aus der Deckung fange ich dann an, zu mutmaßen, zu schießen und zu spalten. Und wir haben es ja im Moment auch so ein bisschen mit mehr Hass und mehr Spaltung zu tun. Und ich glaube, wir sollten mehr grüne Begegnungen haben. Und deswegen würde ich Sie ermutigen wollen, im Zweifel näher zueinander hin. Egal, ob es in der Familie gerade eine Krise gibt, egal, ob es in der Partnerschaft gerade eine Unstimmigkeit gibt, in der Firma, geht auch, also im Zweifel zueinander hin.
Sehr schön. Sehr schöner Satz, der da drauf steht. Ja, toll. Dann danke ich dir ganz herzlich, ihr Lieben da draußen. Ich weiß, dass viele von euch das immer solche Podcasts in 2 oder 3 Sessions hören. Ich danke allen, die bis hierhin geblieben sind. Ihr habt ja auch den Code eben gehört, ja? Verhandelt dann mit Patricia auf der grünen Wiese und sagt mir später mal, wie die Verhandlung war. Da bin ich sehr gespannt, ja? Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Patricia, dein Mann auch nochmal, dem Andreas, dass er die Leitung da irgendwie gefixt hat und alles. Es war ein super tolles Gespräch. Ich hatte sehr hohe Erwartungen und ich wurde nicht enttäuscht. Ich bin eher ein bisschen enttäuscht, dass ich sehr, sehr wenig oder sehr viele Fragen noch auf dem Zettel habe. Deswegen schreit das nach einer Fortsetzung irgendwann.
Gerne.
Ich danke dir, dass du dir an deinem freien Tag fast 2 Stunden Zeit genommen hast. Das weiß ich durchaus zu schätzen. Und ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal persönlich auf einer Bühne oder so. Würde ich nicht ausschließen wollen.
Ich danke dir von ganzem Herzen. Und zwar für den Anfang unserer Begegnung bis zum heutigen, bis zu der heutigen Begegnung, weil ich sie von der ersten Minute an unglaublich wertschätzend fand. Also ich finde, du hast eine Fähigkeit, dass man sich in deinem Space einfach total wohlfühlt und man so rausschwingen und raussprudeln kann. Und das ist, haben nicht alle Menschen. Also danke für diese einzigartige Fähigkeit, die du hast, oder für diese Hingabe an Menschen. Ich danke dir für deinen Podcast, weil ich finde das Format wirklich toll. Und ich freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen, egal ob in einer Fortsetzung, privat, auf einer Bühne. Ich bin bei allem dabei. Und ich dachte, an der Stelle würde ich gerne Holger danken, da ich nicht weiß, ob ich seinen Nachnamen sagen darf. Holger weiß das, wenn er die Folge hört, weil der hat uns vernetzt. Und das wollte ich an der Stelle auch anerkennen.
Darfst du sagen, das weiß ich. Ja.
Okay. Vielen Dank, genau. Holger, dass du uns verbunden
aber
hast.
Du darfst deinen Namen sagen, das weiß ich.
Okay, ja, also an genau. Holger Kahnt.
Ja, dann Kahnt, genau, Holger Kahnt. Er hat dich damals empfohlen und so kam der Kontakt zustande. Und er hat dich in den allerhöchsten Tönen als Gast angepriesen. Er hat auch gesagt, ihr beide schwingt exakt gleich. Das wird ein guter Podcast. Und Holger, du hast sowas von recht gehabt. Das ist unfassbar, ja. Ich danke dir auch ganz herzlich dafür. Liebe Patricia, danke. Ich drücke jetzt gleich auf den Stopp-Knopf.
Yes.
Ja, und euch da draußen alles Gute. Wir hören uns wieder in vermutlich 2 Wochen. Ansonsten hört ihr ja auch immer Jung und Young bei mir. Und ja, freut euch drauf, vernetzt euch mit Patricia, geht mal auf die grüne Wiese, schaut euch das an. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Alles klar und tschüss.